herzlich willkommen zur 878. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns hier auf diese gemütliche Baustelle zurückgezogen und sprechen dort über den Film The Working Man. Mit mir hier unser Vorarbeiter, das ist Christoph Perner.
Ja, da auf Baustellen fühle ich mich ja wohl. Guten Abend.
Und die Lady, die gerettet werden muss, das ist Robert Krüger.
Aber die beißt dir in die Backe.
Stefan Giesbert. Und wirkt dich mit den Beinen.
Ja, genau. Stefan Giesbert ist eine gesamte, ist eine Rockergang in Personalunion.
Howdy.
Howdy natürlich.
Ja.
So.
The Working Man.
Endlich mal wieder ein Baustellenfilm.
Endlich mal wieder ein Bob-Film.
Von Bob natürlich. Bob bringt uns die Baustellenfilme.
Hast du nicht diesen unsäglichen Baustellenfilm aus den 80ern mitgebracht, Christoph?
Hatte ich, aber höchstens auf Bobs Empfehlung hin, weil der Bob uns da den Mund so wässrig gemacht hat, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, dann müssen wir mal schauen.
Du hast es gepickt. Dafür haben wir extra die Regeln geändert.
Stimmt, da haben wir die Regeln geändert. Das stimmt.
Mann.
Ja.
Ja, Bob, erzähl doch erstmal, um was es so geht.
Ja, also, habt ihr dieses Bild gesehen, was ich mit ChatGPT gemacht habe? Der sah wirklich aus wie.
Auf welchem Medium muss ich da wieder gucken? Instagram, gell?
Da kannst du tatsächlich gucken, wo du willst. Das habe ich sogar auf Blue Sky und Threads und ich weiß nicht, wo überall gepostet.
Habe ich doch alles nicht.
Und, du setzt mich davon.
Sag mir einfach irgendwas, dann.
Mach irgendwas von deinen Socials auf und geh auf Sneakboard.
Mein einziges Social, was ich regelmäßig angucke, ist YouTube.
Achso, da sind wir nicht. Da sind wir auch, aber nicht mit diesem Bild.
Ich hab nicht Be Real.
Social. Genau, Be Real.
Ja, der aber nicht mehr bei.
Darf ich ja
Bob.
Keine Bilder posten? Egal, ich schicke euch den Link gleich.
Ja, bitte.
Genau, also, während ich den raussuche.
Die Männertrippe ins Nichts, das sind wir nicht.
Nee, das sind wir nicht. Das ist tatsächlich nicht so.
Ich scroll hier gerade so ein bisschen zurück.
Ha? A Working Man. Ja, ist ein Actionfilm mit dem Herrn Statham in der Hauptrolle und er spielt einen Ex-Soldaten, der jetzt Bauarbeiter ist. Am Anfang lebt er in seinem Auto und scheinbar kein bis wenig Geld. Da gibt's auch noch eine Tochter, die
dann
aber
hat er plötzlich viel Geld.
Ja, da komme ich später zu. die Tochter, so Grundschulalter, mit der er so Besuchsrecht hat, die lebt aber irgendwie bei Ersatzeltern oder bei ihrem Opa oder sowas, ich weiß nicht genau, weil seine Frau umgekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt wird eine ihm nahestehende Person von seinem, die Tochter seines Arbeitgebers, wird entführt. Verschwindet von dunklen Gestalten. Also er lebt mittlerweile irgendwie, obwohl er bei der englischen Armee war, ist er irgendwie in Amerika. Ich glaube, es spielt hier in Chicago. Und weil er der gesagt hat, er behält sie im Auge, er hat ihr versprochen, wenn sie mal Hilfe braucht, dann kommt er, muss er sein particular set of skills, das er ja hatte als Ex-Soldat, jetzt zum Einsatz bringen. Und dann beschließt er, dass er das macht, was diese Figuren in diesen Filmen dann immer machen. Problemlösung durch alle tot machen. Und dem gucken wir dann zu, wie der Herr Statham alle tot macht. Habt ihr noch Detailfragen?
mich beschleicht das ganz zurückhaltende Gefühl, ich habe den Film schon mal gesehen.
Was? Kann das sein? Was? Nein. Das glaube ich nicht.
Könnte das sein? Weiß ich nicht. Ja.
Nee.
Ja, es ist ein Genre-Klassiker, dieses Thema, aber.
Habt ihr gesehen, wer Produzent ist, unter anderem?
Ja, nicht nur Produzent, auch Mitautor.
Ja, wundert einen
des Drehbuchs, und das wundert einen tatsächlich nicht. Sylvester Stallone hat hier mitgeschrieben.
Ja, genau.
Das Ganze basiert auf irgendeiner Geschichte, die schon vorher existierte. Irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das so eine Graphic Novel oder Comic oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht genau. Und er hat da aber mitgeschrieben, und das merkt man deutlich. Ist halt so. Immerhin haben sie versucht, die zu rettende nicht ganz komplett Damsel in Distress sein
ja,
zu lassen.
Ja, aber auch das ist dann störend, finde ich, weil die halt komplett aus ihrer Rolle fällt. So, die ist halt ein Teenager-Mädchen, was entführt wurde, und plötzlich, wenn es halt nötig ist, bringt die halt Leute mit ihren Beinen um und so. Und und ist vollkommen abgebrüht und ja, also die wird im Endeffekt über Tage ja gefangen gehalten und auch nicht besonders gut behandelt. Und sie ist aber die ganze Zeit, hat die immer einen rotzigen Spruch auf den Lippen und wenn ich so, ja, okay, das soll jetzt irgendwie dieses Damsel in Distress ein bisschen rausnehmen, aber es bricht halt einfach nur ihren Charakter völlig. Also, was soll denn der Quatsch?
Ja, absolut. Und genau, und das, selbst wenn du das jetzt noch außen, wenn du das noch schluckst, ja,
ja,
dann ist es ist trotzdem, wirkt es wie aufgesetzt, es wirkt wie dran geklebt irgendwie.
Völlig.
Also es ist nicht organisch irgendwie.
Man erkennt gar nicht, dass es die gleiche Person ist, diese Party. Und also überhaupt.
Wenn die nicht so dreckig gewesen wäre, hätte ich es auch nicht erkannt. Kommen wir später noch zu.
Also, ja. Aber jetzt mal von vorne. Also, was mich halt gestört hat, ist dieses Testosteron, was dieser Film halt versprüht in einer Form und einer Menge, wie ich das selten gesehen habe. Also wie das in meinem Gefühl nicht mal bei Expendables so ist, obwohl es natürlich bei Expendables schon so ist. Aber es ist wirklich ekelhaft. Also es ist wirklich ekelhaft, wie hier dieser Vorzeigemann, der alles wirklich mit brutalster Gewalt löst und auch so völlig, also so gnadenlose Gewalt. Also es werden ja wirklich gar keine Gefangenen gemacht. Also ich finde ihn einfach sehr unsympathisch. Also auch wenn man dann versucht mit so einer dran geflanschten, ja, er hat ja auch ein Kind, was er gern mehr sehen würde und so.
Er ist doch egal.
Völlig.
Also
wirklich, ist auch nur so dran geflanscht, ebenso, um ihm halt so ein bisschen Möchtegern-Tiefe zu geben, die er halt dadurch aber nicht kriegt.
Ah. Für mich war es ja in dem Moment durch, und das habt ihr euch wahrscheinlich, könnt ihr euch schon denken, wo er nach einer halben Stunde anfängt, den vermeintlich Bösen zu foltern, und die Guten ja. Foltern nicht. Also ist meine Ansicht. Vielleicht liege ich da mittlerweile falsch in dieser Welt, aber.
Ja, und halt auch da, ich meine, ja, ich verstehe die Gründe, aber es sind halt so Gangstergründe. So, er foltert den, bis er die Information hat, die er hat, oder bis er das aus ihm rausgefoltert hat, was aus ihm rauszufoltern war, und dann bringt er ihn halt um.
Nee, benutzt er den nicht als menschliches Schutzschild? Wird der nicht von seinen anderen Kumpels erschossen?
Ach so, das ist der andere. Ich habe gerade an die andere
Folterszene
gedacht.
Es ist komplett beliebig.
An die Folterszene am Pool gedacht. Aber stimmt, du hast recht, das war ja nicht mal die erste.
Ja, den foltert er ja gar nicht richtig. Ich meine das Waterboarding.
Ja, ich dachte,
stimmt, das Waterboarding in der Badewanne. Das habe ich schon wieder vergessen, ja.
Und ich dachte, da waren sich irgendwie alle einig, dass das schon eher so zu den Sachen gehört, die man nicht macht.
Nee, eigentlich schon, ja.
Formuliert es absichtlich so ätzend. Und ja.
Ja, und er schildert es ja sogar, wie es funktioniert und wie es, ja, und welche Folter, dass es Folter ist, erklärt er ja im Endeffekt. Macht aber trotzdem.
Genau, und wenn der als der Gute aufgemacht wird.
Ja.
Oder als ein amerikanischer Soldat, die das natürlich nie gemacht, oder Englische von mir aus, die das nie gemacht haben, ja, dann.
Außer vielleicht ein Abu Ghraib. Ach nee, das waren ja keine Briten. Ja, also, und das macht's halt auch nicht besser, dass man dann diese Geschichte mit der Tochter erzählt kriegt, gell? Also das macht ihn halt nicht zu einem netten Typen. Also
das macht total verständlich, warum der Opa sagt so, verpiss dich, Alter, du fasst das Kind nicht an.
Verpiss dich, du bist eine Waffe, ja?
Und ja, genau.
Du bist kein Vater, du bist eine unkontrollierbare Waffe. Hat vollkommen recht. Und das wird auch nicht dadurch abgewertet, dass der Opa einen flamboyanten Kleidungsstil hat. Also er hat einfach recht.
Total.
Aber gleichzeitig wird einem dann auch hier vorgeführt, dass diese PTSD-traumatisierten Ex-Soldaten, die ja im Grunde wirklich eine Waffe sind, so wie sie uns hier gezeigt werden, und ist ja auch offensichtlich, hat er ja seine Dämonen, mit denen er da zu kämpfen hat. Ob man ihm deshalb jetzt das Kind wegnehmen muss, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, das ist ein komplexer Fall. Aber
der natürlich hier nicht aufgemacht wird.
Der natürlich hier nicht behandelt wird, genau. Und deshalb schwer zu bewerten ist. Aber wenn man ihn dann sieht, wie er mit dem Kind umgeht und wie er dann auch wie sein ebenfalls kriegsversehrter bester Kumpel, der im Wald wohnt, dann auch mit dem Kind umgeht, dann sind sie alle in diesen Szenen die absoluten Vorbildpapas. Und alles ist so in warmen Farben, sitzen sie da um den Esstisch und lachen alle und so weiter. Und du denkst dir, ja, das kriege ich jetzt hier so gezeigt, dass er der absolute Bilderbuchpapa ist, und deshalb ist es total gemein, dass der andere ihm das Kind vorenthalten will. Und du kriegst aber keine Konfliktsituation irgendwie mal gezeigt, wo wo das Kind vielleicht nicht so will, wie er gerade will, wie, was dann passieren würde, wie er dann reagiert, wenn Stress aufkommt.
Ja, auch, so, nee, also auch diese, das, dieser Typ das, im Wald, also
was, das Kind ist 100 pro auch reflektiert wie eine 15, 17-Jährige im Alter von 7 oder so. Mhm,
ja.
Ist alles. Ach.
Dieser Typ im Wald, den fand ich auch schlimm. Also da war auch so viel Testosteron im Spiel. Und
aber er war so sanft.
Ah, oh, ja, so sanft, genau. Nimmt nichts übel und so. Und dann diese Waffenkammer und oh, und dann dieses Vietnam-Gewehr, was soll denn das? Als wäre das. Ja, was sollte dieses.
War das ein Vietnam-Gewehr? Das war doch so ein Scharfschützending, oder?
Ja, aber wir.
Ja, auch da mit diesem Scharfschützen. Da wollte ich euch, ihr kennt euch ja dann noch mit Waffen besser aus als ich. Mit so einem großen Gewehr in so einen engen Raum rein ist doch einfach, also man braucht ja einfach viel zu lange, um sich zu drehen und so. Also führt er ja auch vor. Zum Glück wird er nicht getroffen. Oder vielleicht auch ja, Pech.
Ja, getroffen, steht da in der Mitte rum.
Wäre praktisch ja, gewesen, dann wäre der Film früher vorbei.
Für mich ging es da schon früher. Das war halt wieder so ein Gen-X-Ding oder fast schon Boomer. So, ja, okay, das kennen wir aus diesen ganzen Vietnam-Filmen, kennen wir dieses Gewehr.
Hätten sie doch wenigstens mal ACDC angespielt, oder?
Ja, genau. Und deswegen ist das Nonplusultra. Ja, so hier, wir haben alles mögliche, das und das und das, auch moderne Gewehre. Und dieses so, als wäre das, ja, so, mit dem man alles regeln kann. So, nein, das ist halt einfach ein Vietnam-Scharfschützengewehr. Was soll denn das? Also, war es überhaupt ein Scharfschützengewehr? Ich weiß gar nicht. Also,
ja, es war, ja, es M14, hatte Scopes drauf. Es war ein M4, glaube ich. Das ist durch. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ich bin nicht sicher, ob das ein Vietnam-Gewehr ist.
Ich meine schon.
Also vielleicht ist es irgendeine modifizierte, neuere Version. Die Dinger sind ja sowieso immer 100 Jahre im Einsatz. Aber ist halt albern, wie er da reingeht mit einem Scharfschützengewehr in Nahkampf.
Also alles. Also da war alles albern an dieser ganzen Sache mit dieser Waffenkammer, mit diesen Waffen, wie die Waffen präsentiert werden, wie die erklärt werden und wie sie dann eingesetzt werden. Da war alles unsinnig und quatschig. Also es war halt einfach so, ja, okay, Sylvester Stallone findet diese Waffe halt cool und deswegen will er die da eingesetzt haben. Oder ich weiß nicht, oder der.
Ja, noch so ein schöner Spruch über das AK-47, Killing Americans since bla bla bla.
Ja, 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 okay.
Genau. Und dann irgendwie noch die vergoldete Variante aus Saddams Palast und so. Und ja.
Nee, das war ein M14.
Okay.
Ja, ja, das ist das. Das ist, ich meine, das Entwicklungsjahr 1954, Produktionszeit 1959 bis 64. Also, okay. Das ist halt nicht das aktuelle Nonplusultra. Das ist halt Quatsch. Das findet Sylvester Stallone halt cool, oder der Regisseur, der wahrscheinlich auch so ein Gen-X ist. Nein.
Auch einen kleinen Waffenfetisch hat.
Ja, das ist halt auch seltsam, gell? Dass, also dieses Team, ich meine, Stallone schreibt damals Rocky, kriegt da eine Oscar-Nominierung für und David Ayer, der Regisseur hier, hat zum Beispiel End of Watch gemacht. Auch von vielen für einen der besten oder einen wahnsinnig guten Polizeifilm gehalten. Und dann so ein Absturz, so ein auch jetzt, und Jason Statham, okay, er spielt oft solche Rollen, aber dann halt oft auch in besseren Filmen. Und jetzt so ein
oder haben sie nur besser in Erinnerung?
So eine völlige Gurke hier. Also
ich meine, ja, die Action ist schon, also oder die Choreografie, gerade verglichen mit dem Film, den wir letzte Woche hatten, das war schon besser gemacht, gell? Das ist schon, also das tut schon weh, wenn Jason Statham irgendwo hinschlägt. Also das fühlt man schon.
Das wirkt mal richtig ernsthaft.
Aber das haben wir halt ja in Transporter gefeiert und das ist halt vor 20 Jahren gewesen und da ist halt keine Entwicklung seitdem, außer dass er halt jetzt Folter verherrlicht und halt ein bisschen mehr Blut spritzt, mehr Kehlen durchgeschnitten werden und so, aber sonst war es ja eigentlich wie Transporter, ne? Also so was die Action anging.
Ja.
Weniger Autoverfolgungsjagden vielleicht.
Dafür haben wir hier jetzt mal wieder Andrei Kaminski gesehen, der spielt hier diesen Russen, die haben wir über die Bösewichte schon gesprochen, also erstmal sind die Bösewichte wieder die Russen.
Natürlich, und, das ist doch schön, dass die Welt jetzt wieder so klar ist.
Ja, Andrei Kaminski spielt einen dieser russischen Gangsterpaten, da gibt's irgendwie mehrere Ebenen, also über ihm ist dann, also erstmal unter ihm sind so ein paar Handlanger, die dann auch alle sehr eigenartige Kleidungsstile pflegen und im Grunde wie so ein
sehr cool, diese zwei
Abziehbild, aber nicht nur der, auch der, auch Dimitri.
Stimmt, der.
Die wirken ja alle wie Comicfiguren.
Die waren schon sehr lustig mit ihren bunten Anzügen.
Ja, das fand ich sehr lustig.
Christoph, wenn wir am Freitag auf diese Hochzeit, wo wir eingeladen sind, nicht im Kilt kommen müssten, das wäre ja unser Outfit, oder?
Ja, sehr geil.
Die verarscht doch auch noch in dem Augenblick, wo er sie irgendwie platt macht und dann umbringt. Da regen die sich doch auch auf und sagen, das ist Couture oder sowas, was sie da anhaben.
Ja, stimmt.
Genau, nee, und deren Vater, gespielt von André Kaminski, ein deutscher Schauspieler, also er zwar, was heißt deutsch, ja, seine Schauspielkarriere ist hier Deutschland zentriert, ich glaube, er ist Finne. Und seine Mutter ist Russin oder sowas. Mhm. Aber er hat an der Ernst Busch in Berlin studiert und ganz viel in Deutschland an Theatern und Tatort und so weiter. Und jetzt aber immer wieder so Hollywood-Filme, wo er immer so russische Gangster spielt, weil er auch einen YouTube-Kanal hat, wo er einen russischen Paten, Mafia-Paten mimt und als russischer Mafia-Pate irgendwie Tipps gibt oder sowas. Mhm. Und besetzen ihn jetzt dauernd. So, zuletzt hatten wir ihn in John Wick 4. Da hat er diesen russischen Priester gespielt, den er zwischendurch aufsuchen muss, um irgendwas zu klären. Auch nur eine kleine Rolle, aber er hat ein sehr
mitgespielt.
Sehr charaktervolles Gesicht und ja, ich den sich gern. Das ist irgendwie lustig, wenn der auftaucht. Mhm. Und auch hier so den überzeichneten russischen Mafia-Paten Opa sehr ordentlich gegeben. Da kann man nichts gegen sagen.
Ja.
Ja, der Film ist nix.
Nee,
der ist. Was sagt ihr jetzt zu meinem ChatGPT-Bild?
Ja, sehr gut.
Ich habe
mir nicht angeschaut.
Ich habe ich habe dem ChatGPT nicht gesagt, dass er wie Jason Statham aussehen soll.
Oh wow.
Der sieht halt genau aus wie der.
Der sieht genau aus wie Jason Statham, aber ich habe das nicht erwähnt. Ich habe auch den Namen von dem Film nicht erwähnt. Es ist echt irgendwie creepy.
Also, dass ich pinzig, gell, wenn du sowas machst.
Eben, das erpient sich und deshalb habe ich
einen ganz langen
Prompt, wo aber irgendwie nur drin steht, dass ich dann einen Actionhelden aus einem Hollywood-Film haben will, der irgendwie glatzköpfig, Caucasian White mit schwarzen Klamotten, Tactical Vest und der ernst reinschaut und einen Sledgehammer in der Hand hat und so weiter. Also ich habe dann so die Beschreibung des einen Bildes, was ich in IMDb gesehen habe, in sehr blumigen Worten, da als Prompt reingegeben. Und entweder hat er dann irgendwie so Ähnlichkeiten festgestellt, dass er dieses Bild irgendwo im Training gefressen hat, aber so alt ist der Film ja auch noch nicht. Also da hat er dieses Bild so reproduziert. Ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich.
Mhm. Das stimmt.
Ist viel besser als der Film.
Ja, ist was dran.
Okay, jetzt müssen wir da Punkte dran machen. Also ich gebe 3,5 oder vielleicht 4 maximal. Es war ein Actionfilm, den konnte man gucken. Ja, zwischendurch war der sicherlich auch mal spannend, aber halt auch sehr ermüdend und sehr so formulaik, wie sagt man auf Deutsch, schemenhaft?
Nee, nicht schemenhaft.
Na, wie sagt man denn so nach
Schema F?
Nach Schema F, genau so sagt man, ja. Ach so, nach Standsvorlage angefertigt.
Holzschnittartig.
Ja, sowas. Also, 4 Punkte. Von euch.
Okay. Stefan, mach du erst mal.
Ja, also da würde ich jetzt auch mitgehen. 3,5 vielleicht. Es mir auch mehr vom selben. Also es ist nicht so 1-2 Punkte, dass man sich dauernd ärgert oder richtig schlimm ist. Das mit dem Folter, nee, ich bleib bei 3,5. Das ärgert mich halt sehr. Und sonst, ja, war er fast ein. Du hast gesagt, er war auch manchmal spannend, aber ich habe mir überlegt, so, naja, er war aber nur insofern spannend, als man sich überlegen muss, wie kommen sie jetzt aus dieser Szene raus und nicht, wird es die oder die Person schaffen oder die Person nicht schaffen, weil irgendwie finde ich, in der Anlage ist schon klar, wie es ausgeht.
Ja,
weil,
der Metzler ist halt durch.
Das musst du halt kennen, weil wir das vielleicht seit den 90ern oder seit den 80ern, seitdem wir Filme gucken, so kennen. Und ja, deswegen, ja, 3,5 Punkte. Und ich möchte Folter nicht sehen. Es wird der Tag kommen, wo ich Filme, wenn gefoltert wird, ausschalte. Jedenfalls, wenn die Guten foltern. Die vermeintlich Guten.
Ja. Ja, und es nicht eingeordnet wird, gell?
Ja, genau, so gar nicht.
Ja.
oder sogar als was Gutes und Richtiges gezeigt wird. So, das ist die Lösung, um aus dem die Information rauszubringen, ist natürlich Folter. Was sonst? So, nein, alles andere.
Aber das geht doch sonst nicht eigentlich.
Ja, gut.
Ja, ich gebe auch.
Ach so, du bist noch gar nicht, stimmt.
Ich war noch nicht, nee, aber
es war noch so einig. Ich dachte,
jetzt ordnet sich dazwischen ein.
Ja, es wird auch nicht anders. Ja, also ich habe zwischendrin so gedacht, so okay, so jetzt verglichen mit dem von letzter Woche auch, fand ich die Action schon irgendwie greifbarer, aber der letzte Woche hat mich halt nicht geärgert. Und der hier ärgert mich halt an mehreren Stellen. Ja, diese Foltersachen, dieses Repetitive, dieses unglaubliche Testosteron, diese Humorlosigkeit, diese Gnadenlosigkeit, also hat mir alles nicht nur keinen Spaß gemacht, sondern hat mich geärgert und deswegen gebe ich auch nur 3,5. So.
Was hat der für der IMDb allwissenden?
5,7.
Naja. Ich habe für nächste Woche auch einen mit 5,7.
Tut mir leid. Die können immer in beide Richtungen ausschlagen.
Ja, was haben wir denn?
Ist einer müde.
Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Aber wir haben ja heute auch nicht so viel Themen, das ist ja, komm mal schnell ins Bett.
Letzte Woche war doch schon so kurz, oder? War das nicht?
Ja, stimmt. Diese Woche wird es wahrscheinlich auch nicht viel länger.
Na, seid ihr ja nicht so sicher. Bob hat es gerade schon gelockt.
Gelockt?
In Letterboxd.
Ach so. Ja, habe ich gerade eben gemacht.
Schnell.
Ja. Gerade eben habe ich die Punkte gesagt, dann habe ich es direkt draufgeschrieben. Das vergesse ich wieder. Ist jetzt fies für die Leute, die Letterboxd Diary gucken, aber den Podcast noch nicht gehört haben, weil sie ja, der ist ja noch nicht raus.
Ja.
Aber muss halt jeder wissen, ob er sich spoilern will. Oder ob das überhaupt so wichtig ist, was wir hier für Punkte geben. Ob man das vorher weiß oder nicht.
Ja, das stimmt.
Weil zu trinken gab es ja reichlich in dem Film, haben wir schon im Vorgespräch festgestellt. Ja.
Es wurde quasi jede Basisspirituose getrunken, so gefühlt. Also sehr prägnant auf jeden Fall Tequila und Cognac und Wodka und Energy Drink und Wasser und Bier. Das waren, glaube ich, so die besonders auffällig getrunken wurden. Und ich glaube, es kam bestimmt auch noch
andere. Die in die Kamera gehalten wurden, ja.
Ja,
was speziell mit der Flasche Tequila. Da war ja.
Das war krass, ja.
Das war ja richtig Product Placement.
Ja, ja.
Dann wird sie dem nochmal aus der Hand genommen, dann wird sie nochmal gedreht.
Ja.
Und nochmal mitten durchs Bild, so durch die Bildmitte das durchgehoben.
Sehr plump.
Und dann sehr so, plump. Okay, ja, wir wissen, dass wir das.
Garantiert das, Geld geflossen, garantiert.
Und weil es vor allen Dingen halt auch eine von diesen Flaschen, ohne die Marke jetzt hier auch nochmal zu reproduzieren.
Ja, genau.
Eine von den Flaschen ist, die eine man sehr.
Vater kennt.
Eine sehr, ja, wie sagt man, eine sehr charakteristische Form haben, sodass du sagst, okay, ich muss das Label eigentlich gar nicht sehen, ich weiß, was das für ein Zeug ist.
Ja, genau. Teures.
Teures, genau.
Trinkt ihr Tequila?
Nein.
Ich auch nicht.
Was trinkt ihr denn?
Ich gehe mal gleich Eiswürfel holen. Ich trinke einen Negroni. Wir hatten gestern bei uns Kindergeburtstag und ich habe mir da schon auf halbem Weg gedacht. Negroni übrig. Ich habe mir auf halbem Weg gedacht, so, boah, jetzt bräuchte es da heute Abend mal einen Drink. Aber irgendwie habe ich es dann abends, ich weiß gar nicht mehr warum, nicht geschafft, mir irgendwie einen Drink zu machen. Und aber so dieses Gefühl, so, oh, du möchtest mal wieder einen Negroni trinken, hat nachgehallt. Und deswegen muss ich jetzt ganz ohne passende Verbindung zum Film mir einen solchen Drink machen.
Okay,
sehr gut. Dann geh mal Eis holen. Ich mach mal hier schon mal Eis in dieses Glas.
Jetzt muss ich noch hören, was du trinkst.
1, 2, 3, 4, so. Und bei mir gibt's auch Negroni.
Oh nein, das gibt's doch nicht. Warum? Negroni? Zu dem
Weil, Film. Das geht an die andere Kapitelmarke, die nachher kommt, Kurzurlaub. Ich war im Kurzurlaub, da komme ich nachher noch dann in Ausführlichkeit zu. Und da haben wir...
Hast du noch Reste übrig, oder?
Haben wir Negronis getrunken und deshalb habe ich wieder einen frischen, offenen, roten Wermut Antica Formula. Und das muss ich jetzt einfach nutzen. Ich habe schon so lange darauf gewartet, mal wieder Antica Formula offen zu haben. Deshalb gibt's das jetzt.
Bin ich der Einzige, der hier passend zum Film trinkt? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Manche Filme verdienen sich das halt nicht. Die Challenge ist ja eigentlich unabhängig davon, du hast schon recht. Eigentlich machst du das
nicht. Ich trinke kein Tequila, ich trinke auch keinen Cognac, aber der hat ja den Cognac aus so einer Karaffe gehabt, also da haben sie ja kein Product Placement gemacht. Das heißt, da ist nicht zwingend, dass da wirklich Cognac drin war. Es könnte auch Armagnac gewesen sein. Hm. Und ich trinke Armagnac. Clé de Duc. Und das Problem ist, ich habe ihn noch nicht offen. Ich habe ihn mir hergestellt und habe, als ich ihn mir hergestellt habe, gesehen, dass der Korken abgebrochen ist. Und ich werde jetzt gleich den Korken irgendwie mit einem Stift oder so oder
mit dem Finger Werkzeug
hineinstoßen. Und habe auch schon ein Sieb mir geholt, wo ich ihn dann abseihen kann, damit ich keine Korkschnipsel in meinem Drink habe. Und ich habe mir noch schnell die Schublade geholt drüben, in der ich alte Korken sammle. Genau für solche Gelegenheiten. Und da werde ich dann versuchen, einen von der Größe her passenden Korken zu finden. Da werde ich den Rest der Folge, werde ich mir die Zeit nehmen, da einen Korken zu finden.
Oder du nimmst so eine schöne Kristallkaraffe oder sowas, wenn du sowas hast, und füllst den da rein.
Aber die Flasche ist so schön. Dieser Clé de Duc gehört ja zu meiner Sammlung. Ich habe ja so ein Fach in meiner Backbar, wo nur so Flaschen sind mit so einer Skulpturierung. Und der hat auch so eine Skulpturierung. Also der ist so.
Die darf also nicht wegkommen.
Geriffelt. Allein nee, die darf nicht weg.
Obwohl, warum ist leer trinken keine Option?
Es ist eine absolute Option. Das ist nicht mehr, also gut, da bin ich schon betrunken, wenn ich das trinke, aber es ist nicht vollkommen unrealistisch, dass ich das jetzt trinke. Aber die Flasche ist so schön. Also. So, aber reindrücken ist kein Problem. Der Korken ist drin. Ist natürlich auch kaputt gegangen dabei. Aber ich habe ja ein Sieb da. Alles ist alles geplant hier. Wunderbar. Ja, das war auch nötig.
Gut. Was heißt denn Duc auf Französisch? Schlüssel von.
Jetzt das gleiche wie auf Englisch auch. Also Duke. Also, was ist das? Herzog oder Graf? Nee.
Sowas.
Graf ist. Jarl ist Earl, nee, dann ist wahrscheinlich eher Herzog. Irgend sowas in der Art.
Okay. Naja.
Schön, aber trinke ich immer gerne. Armagnac ist. Sollte man mehr trinken. Armagnac ist ein nettes Zeug.
Ja. Herzogsschlüssel, okay.
Wunderbar. Gut.
Bei mir übrigens mit Sipsmith VJOP. Und. Ach
ja. Ordentlich.
Und hier. Ah, Antika, ne? Kann ich viel schief gehen eigentlich. Ich würde das machen.
Nö, ja. Kann ich nicht.
Ich habe auch einen alten Antiker und irgend so ein Siegfriedchen.
Hm. Ja. Ah, Duc heißt tatsächlich Herzog.
Ja, ja. Richtig. Ja, Herzog. Ach, das Herzogsschlüssel hat halt Google-Übersetzer auch gesagt.
Ja, sehr gut. Gut. Was haben wir noch für Themen?
Damit kommen wir dann zu Andor Season 2.
Genau.
Juhu.
Großes Thema. Wird lange dauern, nehme ich an.
Bevor jetzt jemand nicht gespoilert werden möchte, wir versuchen erstmal spoilerfrei kurz ein bisschen drüber zu reden und danach machen wir noch einen Spoilerteil, weil Christoph und ich Fragen haben. Im Zweifelsfall. Beziehungsweise
unsere Bewertung.
Vorhin schon gelernt habe, dass ich das Ende nicht mitbekommen habe.
Ja, okay, das lag aber an deiner Behinderung, da konntest du nichts für.
Ja.
Gut, wir sagen dir dann, wie wir es fanden, vorneweg, oder hast du hinten noch eine für eine Abschlussbewertung, eine Kapitelmarke, oder wie machen wir das?
Kann noch eine spontan hinmachen, oder wir bewerten es erstmal?
Wir können es erstmal bewerten, oder?
Okay, dann mache ich erstmal grob eine Einordnung, wo wir hier sind und was wir hier so tun. Und,
oh ja, das ist gut, die habe ich nämlich schon wieder vergessen, diese Einordnung. Ja. Ich glaube, wir sind vor Vader, oder?
Vader existiert schon, aber der ist gerade mit anderen Sachen beschäftigt.
Ah, das heißt, wir sind nach Episode 3.
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Die Klonkriege sind vorbei und Order 66 ist ausgegeben. Die Jedi sind größtenteils tot, bis auf so ein paar wenige. Und das ist wahrscheinlich auch das, womit Vader in diesem Zeitrahmen beschäftigt ist, nämlich seine Inquisitoren.
Jedi sind tot.
Naja, fast alle.
Also Moment mal. Die Sith, das war doch das Thema in 1 bis 3, gell?
Der die Aufstieg waren wieder, doch genau.
Aufstieg der Sith, die praktisch die Republik gekippt haben, gell?
Genau.
Und wir sehen hier jetzt dabei ja zu, wie die Republik endgültig in den Faschismus kippt. Warum ist jetzt das Thema Sith oder das Wort überhaupt kein Thema mehr? Das wäre so eine Frage, die ich habe. Und warum wirkt das zum Teil noch so, wie soll ich sagen? Also im Episode 3 hatte man ja schon das Gefühl, es ist alles gekippt. Und hier ist es noch so, ja, USA jetzt oder so. so in dem Dreh.
Naja.
Also die. Oder habe ich Episode 3 falsch in Erinnerung? Weil die so auf Vader konzentriert ist. Und die Gesellschaft 3, ist noch gar nicht so weit gekippt.
Genau, da ist sie noch nicht so weit gekippt. Das ist ja, das endet ja im Grunde dann so mit der Umwandlung von Senator Palpatine zu Emperor Palpatine.
Und wo wurden die ganzen Jedi umgebracht? Zwischen 3 und Andor oder in Andor oder schon in 3 oder habe ich irgendwie nicht mitgekriegt?
Ich glaube eher in Serien, das ist eher so Clone Wars und Bad Batch und sowas.
Zwischen 2 und 3,5 oder so.
Ja, so ungefähr. Nee, auch nicht. Doch, ja, doch, du hast recht. Doch, du hast recht, ja, genau. Also bevor Vader existiert quasi, weil die Order 66, das passiert alles noch so in der Zeit, da weiß ich jetzt die genaue Timeline auch nicht.
Was ist denn Order 66?
Order 66 ist der geheime Befehl, der in jeden Klonkrieger, und die Klone sind ja diese Vorläufertruppe der Sturmtruppler quasi, die war eigentlich die Armee der Republik. Die Jedi haben die, ja, da gibt's jetzt ganz viel Geschichte, wie die bestellt wurde von einem Jedi, der dann aber später auch böse wurde, und in die Klone ist im Hirn so ein sogenannter Inhibitor-Chip drin, und dieser Chip macht, dass die halt, wenn sie diesen Befehl zur Order 66 also bekommen, dass sie dann sich gegen ihre, eigentlich sind die Jedi ja die Generäle dieser Klonarmee gewesen, ja, und haben damit gegen die Separatisten gekämpft. Und in dem Augenblick, wo...
Ja, gegen die Dings auch, doch gegen die Droiden, oder?
Ja, das waren die Separatisten, genau.
Ah, okay. Mhm.
Und diese Kollegen haben dann aber, als das quasi besiegt war, und dann hat Palpatine gedacht, er braucht da sozusagen jetzt den Next Level Shit und er braucht die Klone nicht mehr, hat er sich diese Sturmtruppler überlegt und hat diese Order 66 ausgeben lassen, die halt reinprogrammiert war in die Hirne dieser Klone, und dann haben die sich gegen ihre Herren, also gegen ihre Befehlshaber sozusagen, gegen die Jedi gewandt, haben sich einfach mitten im Kampf umgedreht und haben ihre Jedi-Befehlshaber erschossen. Und damit sind auf einen Schlag unfassbar viele Jedis umgekommen. Mhm. Und danach wurden die Klone irgendwie aussortiert. Also es gibt ja dann auch relativ viel Szenen.
Ja, die Sturmtruppler sind ja auch keine Klone mehr. Das sind ja...
Nee, das sind willenlos gemachte Kindersoldaten aus irgendwo vom Brand.
Ja, aber zum Teil, wie wir in Episode 7 sehen, nicht mal so willenlos. Die sind ja schon auch in der Lage, sich umzuentscheiden.
Ja, aber nur vereinzelt. Also das ist wirklich... Ja, da gibt's noch mehr als nur Finn, aber selten. Genau, so. Und die Reste der Jedis, die noch übrig bleiben, ja, das sind dann im Wesentlichen Obi-Wan, der sich auf Tatooine versteckt und auf Luke aufpasst, und halt noch ein paar andere, und das sehen wir ja dann in der Serie Obi-Wan, wie diese Inquisitoren quasi Jagd auf die Rest-Jedis machen und dann eben natürlich auf Obi-Wan, und das ist auch viel in Computerspielen, so das erste Jedi Fallen Order, heißt das so? Ja, ich glaube, so heißt es. Mit Cal Kestis, da sehen wir auch viele Inquisitoren, es gab irgendwie, die hatten so, waren so lustig durchnummeriert, und da gab es diesen Oberinquisitor, den haben wir ja auch gesehen in Obi-Wan. Das ist im Grunde der Nachhall dieser Order 66, dass dann Vader auch im Wesentlichen damit beschäftigt ist, die Reste des Jedi-Ordens zu jagen. Und Yoda ist auf Dagobah, hat sich versteckt irgendwo in seinem Dschungel und wird langsam verrückt. Und Obi-Wan sitzt in der Wüste, in der Höhle, und passt auch mit dem Fernglas auf Luke auf. Und das sind so im Wesentlichen die Reste. Ob es da noch mehr gibt, weiß man ja erstmal nicht. Klar, wir wissen jetzt mittlerweile, dass da irgendwo noch hier, na, wie heißt sie, mit den Gummihörnern, die du nicht magst. Ahsoka.
Irgendwas mit A. Ja.
Ahsoka Tano, genau, die läuft da noch rum. Die ehemalige Padawanin von Anakin Skywalker. Genau, so. Jetzt sind wir hier halt so, wo das Imperium schon richtig, richtig etabliert ist, vielleicht sogar so auf seiner Hochzeit sozusagen, könnte man sagen, weil wir sind jetzt in den Jahren 4-1 vor der Schlacht von Yavin, also 4 BBY bis 1 BBY.
Was ist die Schlacht von Yavin?
Die Schlacht von Yavin ist, also Yavin ist der Planet, wo die Rebellenbasis ist, zu der wir hier auch gelegentlich kommen in der zweiten Staffel. Und
das ist das, was wir in Rogue One sehen, oder?
Nee, das ist Scarif.
Diese Schlacht?
Nee, das ist Scarif. Der Planet, wo die Todessternpläne geklaut werden in Rogue One, ist Scarif. Mhm. Auch eine große Schlacht im Weltraum. Das ist aber im Grunde fast dieselbe Zeit. Da liegen, glaube ich, nur wenige Tage oder so dazwischen oder vielleicht ein paar Wochen. Ist ein bisschen schwer mit der Timeline immer. Aber die Schlacht von Yavin ist die Zerstörung des ersten Todessterns.
Ah,
der, okay. Der kommt ja quasi an dieser Rebellenbasis an und soll dann irgendwie aufgeladen werden und der muss noch hinter dem Mond vorkommen, wenn ihr euch erinnert, in Episode 3.
Mhm.
Dunkelst. Und muss den Planeten mit der Rebellenbasis weg, oder 4, ja, muss den wegballern und kurz davor schießt Luke Skywalker ihm das Ding in den Popo und dann ist er kaputt. Und das Ganze geht ja nur, weil in Rogue One die Pläne geklaut worden sind und das Ganze geht eben nur, weil die Rebellion vorher überhaupt erfahren hat, dass es diese Station gibt, dass die gebaut wird und dann eben in Rogue One wir sehen, wie, woher sie den Hint haben, dass man diese Pläne haben könnte und dass da eine Schwachstelle drin ist, die da absichtlich eingebaut wurde.
Apropos
von Galen Erso.
Luke Skywalker.
Ja.
Wie alt ist der denn jetzt eigentlich? Jetzt, wo Andor spielt?
Ist das
oder ist das ein Jugendlicher?
Ein
Jahr jünger, als wir ihn kennenlernen, oder?
Ja, genau.
Drei Jahre jünger, so. Weil ich habe nämlich in einer Szene, ziemlich gegen Ende, spricht irgendjemand mit Leia an. Ist das die Leia?
Echt? Wird das erwähnt? Dann ist mir das durchgerutscht.
Da wird irgendjemand mit Leia angesprochen, aber wo ich ja nicht wusste, wer wurde denn jetzt mit Leia angesprochen und jetzt soll das so? Und ich meine, klar, es ist halt nicht Carrie Fisher, aber deswegen erkennt man sie natürlich auch nicht.
Sie ist, soweit ich weiß, ist sie nicht drin in dieser Serie hier. Aber natürlich hast du recht, Bail Organa ist ja Teil dieser Serie. Das ist ja auch irgendwie.
Bail Organa?
Das ist der Senator mit dem, in dem Arc, wo Mon Mothma ihre Rede hält.
Dieser gut aussehende, der sie unterstützt. Oder?
Der sie unter, findest du ihn gut aussehend? Okay.
Findest du ihn gut aussehend?
So ein älterer Herr, naja.
Na, der mit ihr dann später auch.
Du bist mittlerweile auch ein älterer Herr.
Ja, aber nicht so alt wie der Schauspieler.
Der hier diese, was hat der? Der hat irgendwie so Dolche an der Brust und so. Ist das der?
Ich habe nicht so genau auf sein Gewand geachtet, aber er hat so ein dunkelblaues, schwarzes Gewand an.
Der dann später mit, wie heißt die, Mon Mothma oder keine Ahnung,
ja.
Dann auch bei der anderen Location rumhängt, oder?
Genau, ja, absolut. Ja, ja. Genau. Mhm. Genau, den kennen wir auch.
Der sieht doch super aus.
Okay, wenn du das sagst. Da war natürlich das Fandom jetzt ein bisschen geschockt gewesen, dass der jetzt nicht von dem Schauspieler gespielt wird, bitte?
Von welchem Schauspieler?
Von dem Schauspieler, von dem Bail Organa gespielt wurde in der Obi-Wan-Serie, weil da haben wir ihn gesehen, denn das ist die Leia, ja, Prinzessin Leia heißt ja mit vollem Namen Leia Organa. Das ist seine Stieftochter sozusagen, weil am Ende von Episode 3, wo Luke und Leia Kinder sind, kleine Kinder, gerade geboren, von Padme, werden ihr versteckt und Luke wird auf Tatooine versteckt und für Obi-Wan passt sie auf sie auf und Leia wird zu Senator Organa gegeben.
Ach, und seiner Frau. Organa ist der, ich sehe es gerade, ich habe Dings, das ist der aus Dexter und aus Sons of Anarchy, wenn man irgendeinen Hispanic braucht, dann nimmt man den. Aber auch so ein gut aussehender Typ, also insofern passt es schon auch ganz gut, finde ich.
Genau, aber jetzt mussten sie ihn recasten, weil der Schauspieler irgendwie keine Zeit hatte wegen anderer Projekte und so weiter und es waren ja auch nicht so viele Szenen, aber es hat irgendwie nicht reingepasst und deshalb haben sie jetzt diesen Recast vorgenommen. Wurde dann im Fandom auch viel diskutiert, weil es gibt eine so eine Szene, wo Mon Mothma ihm eine Episode bevor er wichtig wird, einmal kurz auf so einer Brücke begegnet und sie läuft so auf ihn zu und sagt, Senator Organa, und dann reden sie einen Satz miteinander und dann gehen sie durch, geht es weiter und es war jetzt für diese Folge überhaupt nicht wichtig, aber es ist so für das Fandom so, alle haben den Schock jetzt so, oh Gott, Bail Organa wurde recastet, warum musste das passieren so, und dann konnten wir diesen Schock verarbeiten und in der nächsten Folge hat er dann seine wichtigen Szenen. Genau, und das genau, da ist natürlich Leia, um da auf deine Frage zurückzukommen.
Ich habe es gerade aufgelöst. Ich habe mich verhört. Es war Kleia, nicht Leia.
Ah, ja, Kleia ist natürlich die genau. Ziehtochter von oder Assistentin von Luthen Rail.
Ja, und das hat mich natürlich verwirrt. Ich dachte so, kann das sein, dass Prinzessin Leia von Luthen aufgezogen wurde? Hm. Da muss ich den Bob mal fragen.
Nein. Nee, Leia existiert natürlich zu dieser Zeit schon als diese junge Frau, wie wir sie am Anfang von Episode, aber wie gesagt, wir sind 4 Jahre vor Episode 1, ja, oder vor Episode,
genau, also vom Alter hätte es schon gepasst.
Vor Episode 3, also, 4,
Entschuldigung. Vom Alter hätte es zu Leia schon gepasst.
Das hätte gepasst, genau. Aber sie ist natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht die Senatorin von Alderaan. Das ist immer noch Bail Organa. Und sie ist vermutlich irgendwo auf Alderaan oder macht irgendwas, weil sie wird ja später dann sozusagen seine Nachfolgerin. Sie wird ja dann Senatorin von Alderaan, weshalb ja Vader dann auch irgendwie am Beginn von Episode 4 da in dem Schiff, wo er sie dann mitnimmt, sie ein bisschen, also sie nehmen sie dann mit und sie zerstören ja dann noch Alderaan, aber sie bringen sie ja nicht einfach um oder so, weil sie schon irgendwie, sie ist Politikerin und so ganz einfach geht es dann auch scheinbar nicht.
Ist das seine Tochter, oder? Oder spielt es keine Rolle für ihn?
Das weiß er ja nicht zu dem Zeitpunkt.
Ach so, okay.
Genau, von dieser Tochter, von der Existenz dieser Tochter weiß er ja nichts. Die haben sie ihm ja vorenthalten. Das erfährt er dann irgendwie durch Macht und irgendwas und Dings und
Bums. Ich wollte es gerade sagen, das kann er mit seiner unglaublichen Macht nicht erkunden.
Ja, das haben sie versucht, so gut es geht, vor ihm zu verbergen, auch machttechnisch. Da wissen die Jedi ja auch irgendwie scheinbar, wie das so ein bisschen funktioniert. Genau, so, also in dieser Zeitlinie sind
jetzt wir. Jetzt haben wir alles einsortiert.
Christoph hat so viele Fragen gestellt, was soll ich machen?
Jetzt bring uns doch nochmal hier kurz.
Genau, also in der ersten Staffel haben wir gesehen, wie Cassian Andor als ja im Grunde von Marva von diesem Planeten gerettet wurde, auf dem er da aufgewachsen ist und dann am Anfang so ein bisschen der ganzen Rebellion und diesem ganzen Thema so ein bisschen, da war er nur so ein Schlitzohr, was sich irgendwie so durchschlägt, aber irgendwie hat er dann so ein bisschen diese Ungerechtigkeiten auch satt gehabt und ist dann an Luthen Rail geraten.
Ja, ist halt auch in dieser meine Lieblings, was ist das, Trilogie? In diesem Gefängnis mit Andy Serkis. Ich meine, da hat er halt die Lust verloren
am
Imperium. Genau.
Da hat er die Lust verloren.
Verständlicherweise.
Genau, und vor allen Dingen dieser kurze Prozess, der ihm da gemacht wurde, nachdem dieses Gesetz ja auch noch geändert wurde von Palpatine, diesen wie heißt der, sowieso Imprisonment Act irgendwas, ich habe den Namen vergessen, es hat so ein fieses Neusprechsatz. Re-Evaluation, irgendwas, wo alle Haftstrafen einfach rückwirkend verdoppelt werden, so. Auch geil, geile Faschistennummer.
Ja, genau, all das, was wir momentan in den USA erleben.
Genau, so das hat ihn dann so ein bisschen in diese Richtung Rebellion getrieben und wir sehen so die zarten Anfänge mit diesem Schlusspunkt der ersten Staffel, diesem Aufstand auf Ferrix, der auch vielen Leuten den Tod bringt, aber eben auch so ein erster Kulminationspunkt war, wo man das Gefühl hat, so okay, so könnten Rebellionen losgehen, aber so richtig zündet's noch nicht. Es bleibt auf Ferrix, es ist vielleicht, könnte man sich zumindest denken, das wird nicht gezeigt, aber wir haben es ja gesehen, wie es läuft, so das könnte die Runde machen in der Galaxis, aber es zündet die Rebellion noch nicht und da knüpft die zweite Staffel jetzt an, geht im Wesentlichen mehr oder weniger gleich weiter mit einem leichten Zeitsprung und jetzt hatte die Serie das Problem, aus der Echtwelt sozusagen, ursprünglich war die Story von Tony Gilroy angelegt auf 5 Staffeln. Und in 5 Staffeln sollte die Zeit erzählt werden von 4 Jahre vor der Zerstörung des ersten Todessterns bis unmittelbar vor Rogue One, was ja quasi im selben Jahr wie die Zerstörung des Todessterns, also wie Episode 4 spielt. Und in dem aktuellen Klima, die erste Staffel ist bezahlt worden von Disney Plus, als sie noch im Aufbau dieses Streaming-Netzwerk waren, als sie noch richtig Geld um sich geschmissen haben, ohne Ende. Und jetzt, und es hat ist bei den Kritikern super angekommen, es ist bei den Fans, bei den Hardcore-Star Wars-Fans mega gut angekommen, aber es hat nicht die Mengen Geld eingespielt, wie zum Beispiel Mandalorian, der halt mit Baby Yoda halt viel, viel dicker gegangen ist und viel, viel mehr Geld gemacht hat. Und gleichzeitig haben sie auch das Problem, je älter die Darsteller werden, haben sie natürlich das Problem, dass sie dann irgendwie, wenn sie jetzt dann noch 5 Jahre vor sich hin wursteln oder vielleicht irgendwie dann auch mal eine Pause, wenn es nicht jedes Jahr eine neue Staffel kommt, sondern irgendwie da mal ein Jahr Pause ist oder so, irgendwann ist es dann halt albern, wenn dann ein weiß ich nicht, 50-jähriger Cassian Andor, dann der nächste Film ist dann Rogue One, wo er dann plötzlich 20 Jahre jünger ist oder so. Und die Frage, ob so viele Staffeln dann auch bezahlt worden wären von Disney Plus, da hat man dann entschieden, dass man es jetzt in eine Staffel ballert.
Ja, und dann kommt noch halt das politische Klima halt auch noch dazu, gell? Ich meine, im Endeffekt erzählt das ja die Geschichte, die in Amerika auch gerade passiert. Und da ist halt, muss man sich schon die Frage stellen, wie lange kann man diese Geschichte noch erzählen, ne? Also.
Jetzt wird's ganz dystopisch, aber ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja. Aber am Ende ist es, ich meine, die Parallelen sind, die liegen ja auf der Hand, gell?
Absolut.
Und wir leben ja dann auch noch zusätzlich in einer Zeit, wo eben Trump nicht nur das tut, was der Imperator tut, sondern sich halt selbst bei X halt als Sith Lord darstellt. Das ist halt, man kann es ja nicht mehr alberner sich ausdenken, aber es ist ja leider so. Von daher, ja, war es wohl an der Zeit, das Ding zu Ende zu erzählen.
Genau, und so haben sie es jetzt eben auch gemacht und haben wie in der ersten Staffel auch jeweils 3 Folgen zu einem solchen thematischen Arc zusammengefasst, zu einer Geschichte.
Das war ja schon in der ersten Staffel sehr gut.
Also genau, in der ersten Staffel war es
kluge Entscheidung.
Einmal irgendwie gebrochen, da war einer aber irgendwie 4 lang oder sowas, ne? Ich hab's nicht mehr so 100% auf der Pfanne. Aber so ungefähr 3. Hier ist es jetzt wirklich sehr strikt. Es sind 12 Folgen und es sind 4 Geschichten, a 3 Folgen. Und jedes Mal nach 3 Folgen, auch sehr schön gemacht, wie dann in dem Opening Credit steht dann irgendwie die Jahreszahl, steht dann irgendwie 3 BBY oder sowas.
Was ist das mit dem BBY? Was bedeutet das denn?
Before Battle of Yavin, also bevor der Schlacht von Yavin, das ist die offizielle Zeitrechnung im Star Wars Universum. Wie viele Jahre vor oder nach der Zerstörung, das ist quasi die Geburt von Jesus, ist hier die Zerstörung des ersten Todessterns. Genau. Erster Film. Ah. Und darauf geht so funktioniert die Jahreszahl im Star Wars Universum.
Ich frage mich auch, wie das mit den Jahren und den Tagen, wenn du in so einer ganzen Galaxie unterwegs bist, funktioniert. Aber
das ist hier nicht Hard-Sci-Fi, ja?
Ja, das habe ich nur hin und wieder mal überlegt. Warte mal, da ist ein Tag vergangen und die sind in ganz unterschiedlichen Planetenkonstellationen. So, boah, ja, passt schon.
Ist auch völlig egal. Man kann auch auf Planeten sein, man kann auf Monden sein, man kann auf Asteroiden sein. Die Querkraft ist immer dieselbe. Die laufen da immer rum. Ist alles überhaupt kein Problem.
Stimmt, ja. Ja, und es gibt immer Luft zum Atmen. Immer.
Ja, ja. Klasse-M-Planeten. Alles Klasse-M-Planeten. Bei Star Trek, die haben es ja mit dieser Sternzeit gelöst. Wo ich glaube,
vielleicht schon klüger, ja.
Die zweite Stelle in dieser Zahl, also die zweite Ziffer, also 41268,9 oder was? Die 1 beschreibt die Staffelnummer.
Echt?
Ja.
Wie lustig. Ist auch schön.
Ja, da gut, das hier ist kein Hard Sci-Fi, es ist Fantasy. Es ist eigentlich ein Agenten-Thriller und mit Politik reingemischt.
Mhm. Und diesmal zum Glück wenig Esoterik. Das finde ich bei Andor immer sehr angenehm.
Ja, hier auch kam hier jetzt so. Tatsächlich die Macht mal, kam er die Macht mal vor, tatsächlich, mit dieser
Force. Kam sie vor, wurde genannt, gell?
Diese Machtheilerin macht ihm ja die Wunde zu, irgendwann später.
Stimmt, ja, du hast recht.
So eine Blasterwund, die kriegt er da geheilt. Ja. Und das ist so ein Moment, wo er kurz mal zuckt, weil er hält das ja für Hokuspokus.
Ja, sehr angenehm.
Ja, ich finde das auch tatsächlich interessant, weil es ja ist wie so eine Religion. Lebenszeit ist das ja durchaus noch passiert, dass die Jedi irgendwie die Beschützer der Republik waren, aber da war er halt noch ein kleines Kind auf so einem komischen Planeten irgendwo.
Also eine richtig Religion ist es eigentlich nicht, weil es ist ja nicht basierend auf Hokuspokus, sondern basierend auf Fakten. Also die glauben ja nicht an was einfach aus völlig blödsinnigen Gründen, so wie das alle Religionen tun, sondern weil sie gesehen haben, dass es diese Magie gibt. Also im Endeffekt geht's ja um Magie. Ja. Aber du hast recht, es wirkt wie eine Religion. Also,
aber es gibt halt, das finde ich halt auch schön an Andor, dass wir hier sozusagen mal so das Fußvolk, so die normalen Leute in irgendwelchen dreckigen Städten sehen und eben nicht irgendwelche Macht.
Macht ist nicht so allgegenwärtig, wie einem das bei Episode 1 bis 6 vorkommen könnte.
Richtig, genau. Daher haben wir das auch schon gesehen, dass es gibt halt diese ganzen Politiker, die da im Senat rumsitzen und so weiter. Das haben wir in Episode 1 bis 3 war ja sehr viel Senatspolitik.
Ja, ja.
Und die sind ja auch alle nicht machtbegabt, aber die haben halt die Jedis um sich rum. So als ihre Beschützer und als die Armee und die Generäle der Republik. Und von dem her, die haben das akzeptiert. Die wissen, dass es das gibt, aber können es selber auch nicht. Aber hier hast du jetzt auch so den normalen Mensch auf der Straße, der halt im Zweifel auch sagt, so, ja, pff, Jedi, ja, Max, ja, gibt's im Fernsehen, da bin ich noch nie begegnet, so, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. So,
ich hab noch keins gesehen.
Genau, den Gedanken. Ja, aber eben angenehm, dass es nicht nur die Leute von der Straße sind, sondern dass es auch echte Protagonisten vollwertige Protagonisten so einer Serie sein können, die halt damit noch nichts zu tun haben. Weil das ist was wir in den Filmen halt nicht haben. In den Filmen ist es so, die Protagonisten haben immer mit der Macht zu tun.
Ja, und hier nicht.
Die Filme, ausgenommen Rogue One, oder? Ich glaube, alle anderen.
Genau. Also ja, halt Rogue One läuft der
und
der, läuft der, ich weiß daneben, der Figurnamen genau. Nicht, dieser asiatische Schauspieler spielt ihn, der wird aber so ein bisschen verhöhnt irgendwie dafür, die nehmen den nicht ganz ernst am Anfang, bis dann später
sich Solo hat doch auch nicht so viel mit der Macht zu tun, oder?
Ja, stimmt, Solo hat auch nicht
so viel. Ja, stimmt.
Ich glaube, über Solo redet man aber auch nicht so, oder? Ich glaube, der ist nicht so wohl gelitten. Ich habe nicht gesehen, aber.
Ja, der war nicht so erfolgreich, sag ich mal so.
Ja.
Genau. Wollen wir mal in die tiefere Dings einsteigen und die Kapitelmarke hier hinmachen, oder habt ihr noch Sachen, die ihr
wollt ihr noch sagen, was uns gefallen hat?
Ja, genau. Also, was ich lustig fand, war, dass selbst für mich, und ich bin ja wirklich kein Fan, selbst für mich hat er so ein bisschen Fanservice gehabt.
Jetzt kommt's.
Eine ganz kurze Szene, wo wir wieder zurückkehren in dieses Gefängnis oder in ein ähnliches Gefängnis. Und das war einfach, ich war einfach ein Fan dieser Trilogie in der ersten Staffel.
Ja.
Und dass wir da hier kurz, nur in ganz, einem kurzen ganz Augenblick gut, ja. hin zurückkehren, fand ich sehr schön, hat mir sehr gefallen.
Es ist Nakina 2, nicht Nakina 5, wie im ersten. Da hat eine Background Reveal auf StarWars.com.
Ja, ich glaube, das erste ist doch geknackt worden in der ersten Staffel, oder? Ja,
ja gut, das Darum könnte man ja wieder aufbauen oder so.
Aber, ja, stimmt, könnte man, ja.
Es ist wohl nicht derselbe Planet, aber dieselbe Art von Gefängnis.
Genau, Empoknor.
Empoknor? Ja, okay. Ja.
Ja, nee, fand ich schön. Und wo man auch sieht, die Serie, und das war die erste Staffel, die hat mich in einer Weise berührt, dass ich will nicht sagen, ich bin jetzt ein Star Wars Fan, aber ich habe da irgendwie Herz gelassen. Also es ist, und das schafft die zweite Staffel auch ein bisschen. Nicht immer, aber ein bisschen schafft es mich auch zu berühren. Es hat ein bisschen gebraucht, muss ich sagen. Also die erste Trilogie, vielleicht auch die zweite, aber vor allem die dritte und vierte Trilogie hier in der zweiten Staffel fand ich sehr stark. Also hat mir Spaß gemacht.
Ja, absolut. Also speziell die dritte und die vierte sind ja unfassbare Serien im Fernsehen.
Also die vierte hat mir fast noch mehr Spaß gemacht als die dritte. Ich meine, die dritte ist natürlich Mords, da geht's halt ab, gell? Also das ist ja auch gut erzählt, und da finde ich, ist immer auch wieder da, was Realitäten Amerika angeht, dass eben so ein Faschismus eben nicht, und das ist das Perfide daran, nicht so eingeführt wird, so on your nose, und dann sind erstmal alle dagegen und so, und dann muss sich das durchsetzen, sondern dass man halt einen äußeren Feind sich sucht und dann vielleicht auch einen inneren Feind und dann den aufbaut und Stimmung macht gegen den. Und das wird hier sehr cool, oder was heißt cool? Cool überhaupt nicht, aber sehr wahrheitsgemäß gezeigt, wie sowas funktioniert.
Und sehr gruselig.
Genau, und wie sowas in Amerika auch gerade funktioniert. Ich habe jetzt gerade die Tage Mad Men Staffel 6, glaube ich, wo Martin Luther King erschossen wird und dann so Riots entstehen, wo die dann alle Angst haben und in New York, ja, und nicht so ganz wissen, ob das halt zum Bürgerkrieg führt und so, wo ich mir denke, so, das, was momentan abgeht in Amerika und was die Regierung macht und auch wie rassistisch die agiert, ist so viel krasser als das. Also so um Größenordnung krasser, und wir sind von Riots und von Bürgerkrieg weit entfernt, weil halt die Gesellschaft mittlerweile durch solche Aktionen, durch solche Spaltungen, durch einen Feind gerieren, den es gar nicht gibt eigentlich, gekippt ist, dass halt eine Rebellion ganz schwer entsteht. Also es ist ja das, was wir am Ende der zweiten Staffel gesehen haben, durch diese, was du beschrieben hast, diese Beerdigung oder was das war, mit dieser Rede, ja, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt kippt das und jetzt wird das zur Rebellion. Ja, so einfach ist das aber halt in einer Gesellschaft, die gerade zum Faschismus kippt, nicht. Da ist es halt, das kommt halt so gemein schleichend, dass da einfach noch eine zu große Mehrheit mager ist und alles mit fährt und auch mitfährt, dass die Gewaltenteilung aufgehoben ist mittlerweile und dass egal ist, was Gerichte sagen und sowas. Also das ist ja jetzt schon Realität. Es ist ja absurd. Wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen, da müsste eigentlich Bürgerkrieg sein und wir sind weit davon entfernt.
Und
so wird das hier ja auch behandelt. So, da sind diese Rebellen irgendwo auf irgendeinem Planeten, die sich da sammeln. Aber ob die wirklich eine Mehrheit finden, das ist noch völlig unklar. Also, das wird gut erzählt.
Das wird mega gut erzählt. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir mal einsteigen sollten jetzt. Also ich fand's auch, vielleicht noch Bewertung, okay, von mir noch und von Stefan. Oder du kannst auch noch, ich will jetzt nicht ins Wort fahren. Also ich fand auch den ersten Triple sozusagen, die ersten drei Folgen, da hatte ich noch so meine Probleme mit. Wobei ich fand's eigentlich
dieser Weizen im Grunde, ist nicht so spannend. Diese Weizenfelder.
Ja, und vor allen Dingen diese komischen Rebellen, die wo er den TIE Fighter abliefern wollte.
Ja, was seine Rolle da ist, ja, okay, er liefert halt einen TIE Fighter ab, so what? Also,
nee, aber diese komischen Heinis da, die da im Dschungel irgendwie sein Kontaktmann. Oh Gott,
die auch ganz schlimm.
Ja, ich verstehe, was das irgendwie erzählen will, so, ja, im Großen und Ganzen ist diese Rebellion halt noch total gespalten, 1000 Einzelgruppen, 1000 einzelne
Hirnis,
die sich nicht vertrauen gegenseitig, von völlig Wahnsinnigen wie Saw Gerrera bis hin zu Leuchten.
Saw Gerrera? Ich kenne nur Bam Margera.
Whittaker.
Ach so, ja,
der Mann,
okay.
Der Mann, der die Benzindämpfer einatmet.
Der ist geil. Der ist so fettig, der Typ.
Ja, weil es ist sehr schön, wie sie hier über die Staffel erzählen, wie er so verrückt geworden ist, wie er dann in Rogue One ist er ja völlig hinten gegen, ja, und wie er da hinkommt, so von einigermaßen noch, irgendwie kann man noch so einigermaßen mit reden. Es gibt ja auch eine Szene, wo er sich mit Luthen trifft. Das ging noch so halbwegs und dann wird er ja so langsam, dreht er ja dann so ab und gegen Ende ist er ja vollkommen durch. Und so erklärt sich dann halt auch, wieso der so ist in Rogue One, und den gibt's ja auch in Rebels. Und Star Wars Rebels als Comic-Figur. Comic, falsch, ihr wisst, was ich meine, so Animationsserie für Kinder. Mhm. Da ist er drin und da war er noch weniger bekloppt und jetzt siehst du halt, wie sich das entwickelt hat. Und diese einzelnen zersplitterten Sachen, so, das erzählt es gut. Und aber trotzdem fand ich die Umsetzung in dem ersten Triplet mit diesen Bekloppten da auf diesem Plan, die dann irgendwie sich mit Schnick, Schnack, Schnuck am Ende.
Hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt, ja.
Er hat mich nicht interessiert und wurde dann auch überhaupt nicht mehr wichtig, so. Obwohl es geil angefangen hat, so gleich erste Folge mit dem Clown von diesem TIE Advanced, mega Nummer, so gleich mal mit einem richtigen Action-Piece gestartet. Mhm. Das war für mich die schwächste Gruppe.
Und dann stundenlang im Regen.
Ja, und dann Regen. Aber, wenn das dann so weitergeht mit den, wird in der zweiten Gruppe, wird Mon Mothma sehr viel wichtiger. Und gut, die dritte und die vierte Geschichte sind einfach, das ist
Serien. Was war denn das zweite nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was geht's denn da?
Das ist die Vorbereitung von Gorman. Wo er zum ersten Mal auf Gorman ist, wo.
Ah, okay.
Ja, genau. Also ist jetzt auch Spoiler-Territorium, wenn man die Geschichte noch nicht wissen will, dann müssen wir vorsichtig sein, aber das ist diese
Aber erste fand ich auch noch ein bisschen lame, weil in der zweiten habe ich nämlich gemerkt, dass ich mir gewünscht hätte, dass man diese Spinnen mal ein bisschen sieht. Und wenn ich halt schon Spinnen haben will, ja, das heißt, dass ich wirklich massiv gelangweilt bin.
Ja.
Da muss ich jetzt, zeig doch die Mörderspinnen mal, diese Riesenspinnen, aber es kann doch nicht alles gewesen sein, diesen kurzen Einspieler über die Spinnen. Aber leider war es das.
Stefan, wie fandst du's?
Ja, ich hatte auch einen schweren Start. Also ich habe mich wirklich die ersten 6 Folgen durchgekämpft und ich hatte Mitte vierte, glaube ich, mal so einen Moment, wenn wir uns nicht vereinbart hätten, wir reden in, weiß ich nicht, 2 Wochen darüber und in einer Woche, ich wäre, glaube ich, dann raus gewesen. Ich hätte dann so, Andor, das muss ich nochmal fertig gucken. Aber das ist halt so dieses, ach ja, oh, da ist wieder so das Öde und dann ist wieder irgendeine Politik, was aber auch noch nicht so auf den Punkt kommt, weil es irgendwie nicht so, sie können es noch nicht so anziehen, sie bauen noch auf, verstehe ich ja auch intellektuell, aber.
Aber es ging mir in der ersten Staffel auch ein bisschen so, dass ich diese erste Trilogie oder wie viel es waren, nicht so stark fand und ein bisschen langweilig. und dann am Ende es halt sehr geliebt habe. Und das hat mich diesmal über Wasser gehalten, weil ich dachte, okay, wahrscheinlich ist es jetzt wieder so, dass das es am Anfang ein bisschen langsam ist und dann besser wird. Und genau so war es dann auch. Also ja. Aber ich weiß nicht, warum
die am Anfang immer so die letzten fünf
Face-Schwierigkeiten.
In der IMDb haben die letzten fünf Folgen absolute Rekordwerte. Also es gibt, der Ralf Stockmann hat das in der aktuellen Freakshow mal versucht, so ein bisschen zusammenzukehren, wie viele Serien es gibt, wo fünf Folgen oder mehr hintereinander, also die müssen quasi in Sequenz sein, mehr als 9 Punkte in der IMDb, 9 von 10 haben. Und es gibt ein paar Serien, die das können. Auch nicht wenige, vielleicht so 2 Handvoll oder so. Und Andor ist eine davon. Und aber bei vielen Serien ist es dann so, ja, okay, da sind dann 5 Folgen in Reihe und die haben 9,0, 9,1, 9,5, 9,2, 9,7, 9,1 oder sowas.
Aber okay, hier ist 9,7, 9,7, 9,6. Das ist halt krass.
Genau, also die ist wow. Dieser Run, die letzten 5 Folgen hier absolute Rekordwerte abgeräumt.
Und da hat es mich auch wieder. Also da bin absolut, ich wirklich. Ja, ja. Ja. Hatte ich Lust, weiter zu gucken. Irgendwie gestern habe ich die letzten 3 geguckt. So habe ich mir, wie gesagt, Kindergeburtstag gehabt und dann geil. Und heute Abend setze ich drin.
Den Negroni nicht gemacht, dadurch nicht müde geworden, alle 3 hintereinander weggezogen.
Und da habe ich mir die letzten 3 schön reingezimmert. Wunderbar. Also war richtig so. Und dann so, wie schon fertig, warte mal, geht's jetzt nicht noch? Das war ein bisschen schade, weil die auch nicht, ich habe irgendwie 3-mal eine Stunde gerechnet, aber sie waren nur irgendwie 50 Minuten oder 40 Minuten. Ja, da war ich viel zu früh fertig und dann
40,
ja. Ja, und vorne noch 3 Minuten weg, wenn du da alles überspringst, weil wenn ich gerade die Folge geguckt habe, dann brauche ich mir nicht die Zusammenfassung der Folge davor anzugucken, weil die habe ich ja gerade gesehen.
Und keine Post-Credit-Scene bei der letzten Folge, in Staffel 1 gab es in der letzten Folge eine Post-Credit-Scene. Hier habe ich voll drauf gewartet und dann saß ich da und so,
ja,
ich habe auch gewartet. Ich die ganze Musik bis zum Schluss, bis dann irgendwie der polnische Sprecher eingeblendet wurde.
Der polnische, ich habe es genau gemerkt.
Wusstet ihr das im Spanischen? Das wusste ich allerdings jetzt nicht durchs Abspann schauen, sondern durch ein Interview, was ich auf Insta gesehen habe. Dass die Bix-Figur, also wie heißt sie, Ayona, ich weiß ihren Vornamen gerade nicht. Adriana Ayona oder so ähnlich. Ist wahrscheinlich knapp falsch. Und Diego Luna, also Kässchen, dass die beiden im Spanischen ihre Synchronisation selber gemacht haben.
Oh.
Das finde ich irgendwie sehr cool.
Nett. Ja. Ich finde, der spielt auch so ein cooles Englisch.
Der, total.
Das aber ist so dann, cool.
Das Spanisch auch noch selber macht, das ist so geil.
Toll.
Und jetzt kriegt man ja auch dauernd bei Insta dieses Interview reingeballert von vor ewigen Jahren, wo er mal bei Conan, die Show gibt's ja schon gar nicht mehr, saß und irgendwie erzählt hat, dass er als Kind immer nicht R2-D2 verstanden hat, sondern Arturito. So. Und was irgendwie so der kleine Arthur oder sowas in der Art. Ich weiß jetzt den Gag nicht mehr, aber so ungefähr. So die Verniedlichungsform von Arthur oder so, Arturito.
Der Roboter war auch so cool.
Erst 20 Jahre später verstanden hat, dass es R2-D2 heißt. Welchen Roboter meinst du? K2SO?
Ja, klar. Ich hasse ja diese lustigen Star Wars Roboter, die immer so unterhalten sich. Finde ich ganz zum Kotzen.
Wie stehst du denn zu B2 Imo? Seinem eigentlichen Roboter, den er hatte? Den kleinen roten?
Mag ich überhaupt nicht. Der kommt ja am Ende auch nochmal, gell? Völlig. Nee, aber hier dieser Badass-Roboter.
Killer-Roboter, der ist echt fies.
Killer-Roboter, der aber auch so gern mal ein bisschen beleidigt ist, wenn er nicht ordentlich gewertschätzt wurde. So, finde ich sehr, sehr geil.
Also, war, glaub ich, Alan warum? Weil er von oder? Alan Tudyk gespielt wird, Mann.
Klar. Tudyk ist einfach Gott. Das ist so gut.
Auch da auf Insta jetzt dauernd kriege ich dieses Interview reingespielt, wo Diego Luna in irgendeiner Talkshow erklärt, dass sie Alan Tudyk irgendwie auf Stelzen oder irgendwie so, keine Ahnung, die haben ihn irgendwie so in so ein komisches Ding reingebastelt, wo er das, damit er den spielen kann. Und Andor quasi immer, also da ging's, das ist ein altes Interview aus Rogue One Zeiten.
Stimmt, da war der ja auch schon so cool.
Dass er immer quasi auf Höhe seiner Eier gewesen ist und ihm immer in den Schritt geguckt. Genau. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch was, wo sich das Fandom drüber aufgeregt hat, so ein bisschen, weil echt? Die Geschichte, wie Andor K2SO kennenlernt und also wie die überhaupt zusammenkommen, das ist ja eigentlich ein imperialer Killerroboter, Ja. Wie kommt es dazu, dass Andor einen imperialen Killerroboter so als seinen besten Freund hat und mit dem rumläuft und der irgendwie Leute verhaut für ihn? Die ist wohl schon mal in irgendeinem Comic, ich habe ihn nicht gelesen, aber ist sie schon mal erzählt worden. Und dieser Comic ist an sich eigentlich Kanon und ist mal wieder so ein Fall, wo jetzt so neuere Bewegtbild-Sachen
Kanon eigentlich wird.
Kanon überschreiben. Und die Geschichte ist im Grunde schon so ähnlich. Der wird irgendwie im Kampf kaputt gemacht und dann nehmen sie ihn mit und umprogrammieren ihn, aber halt irgendwie bei einem völlig anderen Einsatz auf einem völlig anderen Planeten und unter völlig anderen Umständen.
Ja, aber ist egal, oder?
Aber genau, es ist so ein bisschen egal und ich glaube, so alle kommen so langsam to terms damit, aber trotzdem ist mal wieder so ein Fall, wo das war eigentlich schon erzählt und eigentlich hatte Disney den Kanon ja mal rebootet, als Disney Star Wars von Lucas übernommen hat, hieß es ja so, okay, wir schneiden alles ab, was nicht Bewegtbild war und sagen, alle alten Comics, alle alten Geschichten, das nennen wir jetzt Star Wars Legends und das ist halt irgendwie okay, das hat mal irgendwer erzählt, aber das stimmt halt im Zweifel nicht und booten den Kanon neu und seitdem sind halt auch wieder Dutzende, Hunderte Bücher, Computerspiele, VR-Experiences und weiß der Teufel noch was alles und halt Filme und Serien erschienen. Und trotzdem so richtig durchhalten können sie es irgendwie nicht und überschreiben ihren eigenen Kanon auch immer mal wieder. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei Marvel, wo man dann einfach ein Multiverse macht und einem alles egal ist. Sie versuchen es schon noch und sie machen auch so Sachen wie zum Beispiel irgendwie in dem alten Kanon war der Planet, von dem Andor stammte, war nicht, jetzt weiß ich den Namen von dem Planeten, nicht der, auf dem wir, wo wir in den Rückblenden ihn als Kind sehen, sondern es war der Planet, wo es später hieß, dass er den immer angegeben hat als sein quasi um sich ein bisschen geheim zu machen. Gibt es irgendwie so eine Diskussion in der ersten Staffel mit Marva, also wir haben doch allen immer gesagt, dass du von so und so bist, so, ja. Und das war eigentlich der Planet, der im eigentlich bis dahin gültigen Kanon, der sein Geburtsort war. Und Andor hat es überschrieben, aber gleichzeitig irgendwie so ein Zwinkern mit eingebaut, so, ja, wir wissen schon, dass wir hier was kaputt machen, deshalb machen wir jetzt diese Szene, wo Marva sagt, wir haben doch allen immer erzählt, dass. Und,
okay.
So, ja. Und da haben sie es irgendwie noch eingefangen und da konnte man irgendwie sagen, okay, ja, ja, verstanden, so. Jetzt haben sie es einfach übertrampelt, aber okay, es war halt, sie hätten diese ganze Mission aus diesem Comic ja im Grunde nacherzählen müssen, wenn sie irgendwie die Geschichte erzählen wollen, wie Andor K2SO kennenlernt. Sie mussten es machen, weil sonst hängt Rogue One in der Luft, dann hat der plötzlich so einen Roboter und keiner weiß, wo er den her hat. Jetzt kriegen wir den.
Hätte man schon machen können, gell? Indem man einfach sagt, ein Jahr später. So wie sie ja auch dauernd machen. Ein Jahr später und ja.
Ja, alles aber es war anders. Schon irgendwie so, war so ein Fan, die Fans haben total, drauf gewartet, klar. Das jetzt im Bewegtbild zu sehen. Weil Alan Tudyk und K2SO halt auch so ein Fan-Liebling ist. Mhm. Und dann einfach zu sagen, ja, cool. War der auf so einer Mission und da hat er das Ding hier mitgebracht, so, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich auch nicht geflogen. Insofern mussten sie es irgendwie machen und sie konnten nicht so viel Zeit darauf verschwenden, weil sie ja eh schon wahnsinnig tight waren. Mit 4 Jahren in 12 Folgen. Und ich kann da gut mit leben, aber
Also lass uns mal einen Spoiler-Teil machen, oder?
Genau, mach mal Kapitelmarke, Stefan. Wir müssen jetzt
Warte.
Letzte Chance für alle, die jetzt noch nicht das gesehen haben und nach dieser Besprechung, die wir jetzt gemacht haben, immer noch Bock haben.
Ich weiß gar nicht, was wir da im Spoiler-Teil noch besprechen wollen. Das ist so. Wir haben schon ziemlich umfassend.
Ich glaube, wir müssen über die einzelnen Figuren reden. Also die einzelnen, wie funktioniert so eine Rebellion und was brauche ich da für Charaktere für? Also
eine Frage hatte ich auch noch. Ach genau.
So, wir sind jetzt im Spoiler-Teil. Jetzt ist wirklich der letzte Moment, um noch schnell Stopp und Pause und
genau. Ich stelle mal noch eine Frage, die noch nicht so spoilergefährlich ist, aber schon in die Richtung geht.
Und zwar, ich habe eher vorher noch eine Frage. Meint ihr, ich soll mir noch was zu trinken holen oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe die Flasche fast leer.
This is gonna take a while.
Wo ich vorhin gesagt habe, so okay, da bin ich betrunken, wenn ich das getrunken habe. Also vieles nicht mehr.
Ich höre eine Nachricht vom Jan. Eine der großen Betrunkenheitsfolgen.
Betrunkenheitsfolgen.
Und die langen Folgen immer, wenn Christoph und Bob zusammen reden. Wenn du dich jetzt schlafen legst, machen wir hier 4 Stunden weiter.
Okay, ich hole mir noch ein kurzes Getränk und dann...
Jan will eine Playlist machen aus Trunkenheitsfolgen, legendäre Trunkenheitsfolgen, oh Gott.
Ja, auf Fit könnte die machen, das ist gut, mach das. Ich bin da all for it.
Also Bob, ich habe eine Frage.
Ja, schau raus.
Und zwar, es wird ja immer gesagt, So, jetzt ist praktisch alles erzählt, was vor Rogue One kommt. Das heißt, es kann keine nächste Staffel mehr geben, weil jetzt kommt ja das, wo Andor stirbt in Rogue One. Das habe ich bisher so als, habe ich das einfach so hingenommen. Ist das denn wirklich so? Könnte man wirklich keine dritte Staffel hier jetzt noch dazwischen schieben, die noch irgendwas erzählt, was dazwischen ist? Also ist das sowohl was die Handlung angeht so auserzählt, als auch was die Zeit angeht? Also ist da nicht noch ein Jahr dazwischen, was man noch erzählen könnte oder so?
Schwierig, weil die letzte Szene, die wir sehen, und da sind wir jetzt voll im Spoilerteil drin, ist ja im Grunde sein Weggehen von Yavin, wo er sich tatsächlich, und das haben sie schön gemacht, er zieht sich seine Klamotten an, seine Uniform quasi, die er in Rogue One trägt. Also die Klamotten wirklich passend zu dem, wie er damals aussah in dem Film.
Aber die kann er ja ein Jahr lang tragen auch.
Die kann er ein Jahr lang tragen, theoretisch, aber das endet ja damit, dass es immer wieder heißt, Tivik ruft an, Tivik meldet sich dauernd und will aber nur mit Andor reden.
Wer ist Tivik?
Und Tivik ist der Typ, der bei Saw Gerrera, den er beinahe umgebracht hätte und der da embedded ist bei Saw Gerrera als sein Kontaktmann.
Ah ja.
Der will mit ihm reden, und zwar will er sich mit ihm treffen bei diesem Ring of Kathreen. Und damit startet Rogue One, dass sie sich dort treffen. Und er kriegt am Ende dieser letzten Folge die Genehmigung von General Sex Education. Wie heißt er?
Ja,
irgendwas mit G. Klar. Kommt gerade auf seinen Namen nicht. Alistair.
Ich habe gerade überlegt, woher ich den kenne. Aber jetzt, wo du sagst, ja, natürlich, klar. General Sex Education, ja.
Genau.
Schöner Name auch.
Genau. Ist er immer so ein bisschen zwiegespalten, was ihn angeht, weil er weiß, er ist ein großer Kriegsheld und ein großer Rebellionsmitstarter und so, aber genau, gleichzeitig
hält er sich an die Regeln. Und verdammt nochmal, man muss sich an die Regeln halten.
Ja, muss man natürlich auch, weil ich meine,
das Kleingartenanlage wird sich an die Regeln gehalten.
Ja, du kannst es nicht so ganz so einfach, kannst es dir gar nicht machen, weil
der hat natürlich recht eigentlich.
So Operational Security ist bei so einer Rebellion nicht ganz unwichtig, so, kann man ihm nicht bedenken. So.
Ja.
Alistair Petrie heißt der Schauspieler. Genau. Und der sagt ja ihm dann im Grunde so, du kannst, der will nur mit dir reden, jetzt fliegt er hin. Und dann fliegt er nach zum Ring of Kathreen. Draven heißt die Rolle, General Draven. Mhm. Die letzte Szene ist, er springt in den Hyperraum und fliegt dahin. Also, und damit beginnt Rogue One. Also, das ist so faktisch nahtlos aneinander. Klar, jetzt kann er noch irgendwie versehentlich abgelenkt worden sein und Hyperraum-Fehlfunktion.
Und in Rogue One, ist Rogue One, spielt es in so kurzer Zeit, ich hab's jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, dass man da nicht noch was erzählen könnte um diesen Charakter herum?
Du hast die magische Gabe, mir Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten kann. So genau habe ich Rogue One auch nicht mehr auf der Pfanne, ob da irgendwo ein Zeitsprung drin ist.
Für mich klingt immer diese Information, ich habe die auch an mehreren Stellen gehört, so jetzt kann da nichts mehr erzählt werden, aber ich habe so das Gefühl, so wir kaufen das zu schnell. Also
wie gesagt, so wie ich es gerade erklärt habe, zeitlich sind die beiden Dinger aneinander geklebt, ja, es geht nahtlos aneinander über und Rogue One geht dann nahtlos in Episode 4 über. Insofern,
Moment,
wenn man jetzt wirklich wollte, vielleicht geht irgendwas, ich bin da auch nicht so kreativ, ja, wir sind ja hier nur Filmkritiker, keine Filmmacher. Ich tue mich schwer, also ich glaube, dass das Thema ist so von Disney-Seite her mehr oder weniger beschlossen, dass das war's jetzt mit dem Ding, vielleicht gibt's da nochmal irgendwo Comics und so, klar, das wird in Star Wars-Universum ja viel gemacht, dass Comics und Bücher Lücken füllen, die das Fandom gerne gefüllt hätte, die dann aber im Zweifel auch wieder überschrieben werden, wenn ein Bewegtbild kommt. Und insofern nicht ausgeschlossen, dass da noch ein paar Bücher erscheinen, die du nicht lesen wirst und ich auch nicht. Aber ich glaube, Bewegtbild werden wir da nicht mehr sehen in dieser Timeline.
Aber was ist denn jetzt, also jetzt mal ein bisschen von Andor weg, was für Lücken sind denn jetzt noch offen eigentlich? Also man hat so das Gefühl, es ist jetzt unheimlich lückenlos schon erzählt, oder?
Was die Timeline angeht, gibt es natürlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwas, was irgendwo erzählt wurde, aber natürlich gibt es genug Figuren, die irgendwo die irgendwo rumwandern und.
Ach so, man könnte noch jetzt zur gleichen Timeline, aber mit anderen Figuren erzählen.
Ja, ja, genau, da gibt's natürlich viel. Also ich meine, was zum Beispiel Vader jetzt zu diesem Zeitpunkt macht, da gibt's viele Bücher dazu, ja, der hat dann irgendwie da versucht, Padme wieder zu beleben, der hängt da auf Mustafa rum und versucht irgendwelchen Hokuspokus mit diesem komischen Geist, der in dem Helm gefangen ist und so. Ich weiß die Details, wie die alle heißen, jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber da gibt's ganz viel Zeug, was in Büchern erzählt wurde. Wenn man Bewegtbild machen will, da gibt's viel, was man erzählen kann. Die Frage ist halt immer, hast du die passenden Schauspieler dafür? Mhm. Weil ja manche Rollen schon im Bewegtbild zu sehen waren und die Schauspieler dann, was weiß ich, Moff Tarkin lebt, der Schauspieler lebt nicht mehr, den haben wir ja schon in den letzten Filmen dann in Computer generiert gesehen.
Wer war das nochmal?
Der große böse General, der den Todesstern bauen lässt und wird hier in Andor zweite Staffel auch einmal erwähnt, dass er irgendwie da sein Projekt hat, wo er den Todesstern bauen will und den dann auch einsetzt, der quasi mit Prinzessin Leia da steht und sagt so, hier, guck mal zu, wie wir dein Alderaan zerstören. Und du kannst ja jetzt so gucken, wie wir
Feuer drücken. Ich mein's.
Genau.
Ach, in dem haben wir den doch auch. Haben wir den nicht in
wen?
Ahsoka gesehen? Oder verwechsel ich das?
In Ahsoka haben wir den blauen, meinst du? Das ist Grand Moff, Grand Admiral. Jetzt habe ich I'm drawing a blank here. Wie heißt das? Wie heißt er denn? Thrawn. Grand Admiral Thrawn, der blaue. Genau, der ist zu dem Zeitpunkt hier, zu Andor 2 Zeit, ist der noch nicht, da ist er wahrscheinlich schon Grand Admiral, aber er ist noch nicht so wahnsinnig wichtig und er ist auch irgendwo anders im Universum unterwegs. Habe ich ein Video zu gesehen, ist der springt irgendwo rum, aber der hat mit der Sache hier nichts zu tun. Im Moment zumindest. In diesem Zeitraum, da ist er gerade so am, sein Aufstieg zum Grand Admiral ist da noch nicht so ganz, da ist er vielleicht schon befördert, aber noch nicht so hundertprozentig der Hit.
Stefan, was hast du für Fragen? Was ist denn Moff eigentlich? Ist das ein
Rang?
Ein Rang oder was? So ein General oder was?
Das
ist eine gute
Frage. Das weiß ich gar nicht.
Moff Gideon gibt's ja auch.
Ja, das muss irgendwie ein Rang sein, genau.
Oder sowas wie Meister oder sowas könnte es ja auch sein.
Ach, ist was Religiöses, okay.
Nee, Meister im Sinne von Handwerk im weitesten Sinne oder irgend sowas.
Ja, Sith Lord.
Also ein die Jedipedia sagt, Moff ist der Verwalter eines Sektors oder Übersektors im Imperium.
Ah.
Und standen also über den planetaren Gouverneuren und der einzelnen Sternsysteme, waren jedoch imperialen Beratern und natürlich dem Imperator selbst verpflichtet. Also ist ein Rang quasi, ein Rank im Imperium.
Okay.
Und dann gibt's natürlich noch die Großmoffs, also die Grand
Moffs. So was wie ein Gauleiter.
So was. Ja, überhaupt, da müssen wir mal in die Details gehen. Also wie sie auf Gorman versuchen, das sozusagen diese Rebellen dort vor Ort zu supporten, um sie dann zu opfern quasi.
Um sie zu diskreditieren.
Also um sie dann zu diskreditieren.
Von welcher Seite zu
wie ja, wer? Beide eigentlich, ne?
Beide Seiten
haben das Gleiche mit denen vor. Das ist ja das Fiese.
Ja, das ist geil, ja.
Das ist so böse und gleichzeitig aber so real, wie so ganze Gruppen dort irgendwie so zu so Spielbällen werden und Luthen Rail will die im Grunde, für ihn sind die auch nur ein Spielball, ja. Er will, dass es da brennt.
Der will die im Endeffekt opfern, damit die Galaxie aufwacht und sich auf ihre Seite schlägt.
Genau.
Also Märtyrer will er im Endeffekt erschaffen.
Richtig. Und die andere Seite sagte auch, wir brauchen im Grunde irgendwelche Aufmüpfigen, die wir dann niederschlagen können und sagen können, gucke mal, wir mussten das ja machen, die sind ja hier.
They're eating our dogs.
Richtig, exakt. Und das ist so krass, wie das dann auch entschieden wird und wie dann diese Sitzung da, ich habe in einem anderen Podcast gehört, haben sie es die Wannsee-Konferenz genannt, wie die sich da treffen mit Ben Mendelsohn Ben Mendelsohn spielt diese Rolle, die er in Rogue One gespielt hat, hier diesen, wie heißt denn der Figur? Jetzt weiß ich das auch gerade nicht aus dem Kopf, verdammt. Hilf mir einer. Der Chef. Ah, ja. Mann. Verdammt. Ich find's gleich raus. er spielt ihn so unfassbar diabolisch, möchte ich sagen.
Unsympathisch.
Ja. Und aber so gut gleichzeitig, oder? Also ich meine, wo ist er denn? Ja. Orson Krennic, genau, so heißt er.
Ja, und auch
treffen die, sie sich diese, da, und haben sie auch noch so ein Nazi-Propagandaministerium, so
ganz schlimm.
Heinis da, die dann irgendwie verkünden, wie sie das jetzt alles spin-doktern und so. Das ist so präzise, so gut und gleichzeitig so unfassbar diabolisch.
Ja, und dann eben auch immer mit so eine einmal diese persönliche Ebene von dieser einen Gestapo-Offizierin.
Ja, das ist Ramiro.
Fies.
Fantastisch.
Fantastisch so gespielt. Die ist so gut, die Schauspielerin.
Ich habe so wunderbare Hintergrunddings gesehen, wo sie darüber redet, wie sie endlich mal ihre Mundwinkel so wirklich immer runterziehen konnte, wo ihr immer gesagt wird, sie soll nicht immer so böse gucken, und hier konnte sie
endlich mal gucken. Ihre Mutter hat ihr immer gesagt, sie soll dieses genau. Gesicht nicht machen.
Ja, genau. Und aber diese Geschichte, wo die ja praktisch, die hat ja eine Liebesbeziehung, eine lange Liebesbeziehung. Das ist ja nicht irgendwas Oberflächliches, was die hat. Ist das eine
Liebesbeziehung
mit ihrem Stalker? Ja, ich weiß.
Der hat sie in der ersten Staffel fies gestalkt, und dann wird er hier dafür belohnt und kriegt das Mädchen, was er gestalkt hat. Das ist eigentlich hochproblematisch, was da
erzählt wird. Genau, und dann jagt sie ihm halt den Dolch in den Rücken, ne? Und benutzt ihn halt auch, wo es nur geht, und er ist dann auch ein bisschen enttäuscht.
Enttäuscht ist aber auch nett formuliert.
Er ist vor allen Dingen, glaube ich, von ihr enttäuscht, und er ist auch von seinem Imperium enttäuscht, ja, weil er ist ja so ein ganz korrekter und hat halt immer gedacht, dass das, was er macht, ist richtig. Er war so ein Rädchen in der Maschine, und er war ja immer auf Ordnung und Law and Order bedacht.
Am Ende schließt er sich ja der Rebellion an, gell? Also, wenn man so will. Ich meine, nicht sehr lange.
Eine Sekunde vor seinem Tod.
Nicht sehr lange, aber ja. Schon, gell?
Ja, ja. Also ich glaube, es fehlte nicht mehr viel, dann wäre er geknackt gewesen, und dann hat er halt geschossen.
Hat er die nicht sogar gewarnt oder irgendwie sowas? Oder diese Info weitergegeben oder so? Ich meine, er hat dann...
Ja, indirekt hat er so der Information schon weitergegeben.
Gell? Also er agiert schon für die Rebellion eigentlich.
Ich glaube, so ganz war er noch, er dachte ja immer, dass er das irgendwie, also er war ja so ein Doppelagent, ja. Sie haben ihn ja so aufgebaut, dass er irgendwie Informationen weitergibt, wo er dann irgendwie seiner Mutter erzählt, dass die imperialen Nachrichten Fox News sind, ist auch eine schöne Szene, aber die ist ja dafür gemacht gewesen, dass er weiß, dass er abgehört wird. Ja. Und gleichzeitig redet da trotzdem so viel Wahrheit in diesem Telefonat, das ist so schön gemacht, das ist so wahnsinnig clever.
Ja, gut.
Geschrieben.
Auch generell die Szene, wo die beiden der Mutter da beim Abendessen sitzen.
Das ist so.
Und sie dieses böse Gesicht, und dann schaltet sie um und strahlt, und man sieht sie, glaube ich, zum ersten Mal in dieser kompletten Serie oder vielleicht zum einzigen Mal, dass sie lacht.
Ja, ja.
Ich finde, das wirkt so krass. Aha. Das war super intensiv.
Ja, und wo es dann die Mutter bedroht.
Ja, ja, so.
Voll krass bedroht.
So machen wir das jetzt. Ist das klar?
Okay. Genau. Ist halt auch vollkommen psychopathisch, auch vollkommen völlig, faschistisch von ihr.
Völlig ekelhaft,
ja. Sie so, die, okay, wir haben hier ein Problem, und ich helfe jetzt meinem Freund in dem Fall, weil sie, wie ernsthaft diese Beziehung ist, habe ich die ganze Zeit
kein richtiges Gefühl bekommen.
Aber nehmen wir mal an, dass es eine ernsthafte Beziehung aus ihrer, zumindest zu diesem Zeitpunkt,
war. Ich glaube schon, dass es eine ernsthafte, in irgendeiner Form. Aber trotzdem ist das Imperium, und das haben wir ja sowohl in der DDR als auch im Dritten Reich gesehen, da ist halt das faschistische Imperium kompromittiert eben Familien und Liebesbeziehungen, auch wenn das echte Familien und Liebesbeziehungen sind, weil das halt da rein regiert. Das lässt sich nicht rauslassen. Ne? Also es ist, selbst wenn sie ihn liebt, bespitzelt sie ihn trotzdem. Also das ist so wahr und so gut.
Aber es gibt auch diese eine so Szene, wo sie zu ihm sagt, I had you followed. Und dann huscht so ein zuckendes Grinsen über sein Gesicht, wo du das Gefühl hast, so, eigentlich findet er das geil, dass sie ihn hat beschatten lassen. Und es ist auch diese beiden Schauspieler, wie die sich da reingesteigert haben. Da gibt's auch ganz viele Background-Interviews, wo sie so sagen, so, wir haben uns so gegenseitig in der Weirdness hochgeschaukelt und einfach immer nur noch weirder, und dann macht der andere noch mal irgendwas Bekloppteres, und dann kann man dann, und die Regisseure haben sie nicht aufgehalten.
Natürlich nicht.
Wirklich auch. Und diese Mutter, die Edie Karn, ist auch so furchtbar, dass man ja irgendwie auch ein bisschen das feiert, dass sie ihn dann so, dass sie da so ultrafaschistisch die in ihre Schranken weist, was eigentlich überhaupt nicht geht, gell, weil es, aber trotzdem, in dem Augenblick ist so ein bisschen wie diese Foltersache, wie wir in einem anderen Film hatten, so, sie macht ihr eine sehr, sehr, sehr klare, sehr brutale Ansage. Und irgendwie denkt man sich ja auch so, Chaka! Und irgendwann sagt, oh nein, was habe ich da? Das sollte ich nicht denken.
Ja gut, aber okay. Der Unterschied ist, dass sie nie als gute Person geprimed wird, sondern es ist ja klar, die ist halt Ultrafaschistin. Also.
Ja, das stimmt. Und wie er dann in parallel in der Szene hinten auf dem Bett liegt. Das ist so unfassbar gut, diese Szene.
Ja.
Ja, aber was ist mit der Rolle von Luthen? Und in wie sein Arc quasi und was die Rebellion am Ende mit ihm macht.
Ich muss jetzt erst nochmal ganz kurz zu Luthen was gestehen.
Ja.
Es gibt doch noch diesen Kurzhaarigen, der dann schon auf Yavin ist. Wie heißt denn der?
Der Kurzhaarige auf Yavin? Du meinst jetzt hier General Sex Education.
Irgendwas, genau, ja, genau. Education, ja. Und Draven. Irgendwie aus meinem Kopf waren das eine ganze Zeit lang die gleiche Person.
Oh nein.
Und das macht es halt schwierig.
Oh nee, so, da
warum zieht er
das Blindheit
hier ganz Behinderung. Warum zieht er denn jetzt immer eine Perücke an, wenn er in dem Laden ist und wenn er außerhalb ist? Und dann irgendwann so, nee, warte mal, der ist ja auf einem ganz anderen Planeten. Nee, das kann nicht sein.
Ja, vor allem, das ist eine totale Widersache. Die hassen sich, ja.
Ja.
Hm. Ja, genau. Auch, also, ja. Das macht halt diese Serie echt schwer für mich zu verstehen, aber ja.
Ja, auch die Sache mit dem Kind, gell? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass du gerade nicht da warst. Und wir haben es vorhin festgestellt, dass du nicht gemerkt hast, dass das die Freundin von Andor war und damit auch, dass das Kind von Andor ist.
Genau, es steht halt eine beliebige Frau in diesen Wüstenfeldern, in den Weizenfeldern. So, ja, wer ist denn das jetzt schon wieder?
Ja, es würde helfen, wenn man Gesichter erkennen würde, ja.
Ja, es war
das halt wirklich schwer. Genre, also hier fand ich es auch wieder, ich habe auch mehrfach zwischendurch das Gefühl gehabt, so, irgendwas verpasst du jetzt gerade, weil du wieder nicht raffst, wer ist.
Ja, das könnte sein.
Auch diese Gehilfin von Luthen, genau, die ist mir auch irgendwie erst ganz spät aufgefallen, so, war der nicht mit einer anderen Frau?
Ich kann mir die Namen auch nicht merken.
Ja, das ist mein Problem.
Dabei haben die doch eigentlich okay Namen, finde ich so. Also die heißen jetzt nicht so, dass man sich nicht aussprechen oder sich nicht merken kann. Ich finde das.
Naja, aber die haben schon alle Kunstnamen, gell? Die haben, da heißt ja quasi keiner, also fast
Hans
keiner.
Hans und Wurst.
Finn. Luthen, okay, ist schon irgendwie.
Ja. Luthen, okay, ja. Den konnte ich mir auch merken, aber also viele andere.
Ja gut, ich meine, das Gasgard erkennt man halt, also außer Stefan.
Ja, das stimmt.
Ja, als es mir dann bewusst war, so, dass das Unterschiede, habe ich die locker unterscheiden können, aber irgendwie war für mich so.
Vielleicht nur, weil er dir so bekannt vorkam aus Sex Education. Hast du gedacht, das kann ja das sein.
Ja. Und es gibt später auch irgendwo eine Szene, wo einer sagt so, du immer mit deiner aufgestylten Frisur oder Perücke hier.
Mit der Perücke, sagst du sogar, ja.
Genau.
Stimmt.
Wo ich dachte so, siehst du, habe ich doch recht. Und dann, nee, habe ich nicht.
Stimmt, das ist auch Deirdre, oder wie sie heißt, die das sagt. Ja.
Ja. Ja, aber Luthen ist finde ich, eine faszinierende Figur, weil wir haben ja in dieser Rebellion halt so schillernde Figuren, die sich quasi ihre weiße Weste nicht beflecken, wie so Mon Mothma und vielleicht wie Senator Organa, Bail Organa. Die dann später auch so in Rogue One und dann auch in den späteren Folgen, was dann weiterfolgt, sind sie so die Leader of the Rebellion, ja, so die und diese Sache, dass die Rebellion in den alten Filmen waren es so unbefleckt die Guten. Da gab's keinen, die hatten keinen Fleck auf der weißen Weste. Die waren die Guten. Klar, Darth Vader ist der ultra böse und die Rebellion sind die Guten und alle kämpfen für die noble Sache und niemand hat irgendwie Dreck am Stecken in irgendeiner Form.
Ja, dann kam so wie
Rogue One.
Genau, bitte? So wie der ja, in Rogue One, der Last King of Scotland, verdammt, wie heißt der? Forrest Whitaker. Der ist doch auch Rebellion, oder? Das habe ich schon
der richtig verstanden. Der ist Rebellion, aber halt so Splittergruppe.
Genau, da, durchgeknallter
vollkommen Wahnsinniger. Durchgeknallt. Und dann haben wir das in Rogue One und da gibt's auch in Rogue One diesen einen Satz, wo irgendwie sich darüber unterhalten wird, dass man halt auch manchmal Sachen tut, auf die man nicht stolz ist. Und Cassian Andor sagt diesen Satz auch in Rogue One, dass er das hier alles macht, seit er 6 Jahre alt ist und dass er Sachen für diese Rebellion getan hat, auf die er nicht stolz ist und so weiter. Und da bleibt es so ein bisschen im Wagen. Aber jetzt haben wir 2 Staffeln dieser Serie und da sehen wir, was da alles gemacht wurde. Ja, da springen auch Unschuldige über die Klinge und gerade mit so Figuren wie Luthen, der halt sagt so, ja, wir brauchen dieses Pulverfass und es muss explodieren. Und natürlich,
der Brücke weiß, dass er... Brücke in die Luft sprengen, gell, am helllichten Tag.
Brücke in die Luft sprengen am helllichten Tag und aber halt auch ein Uprising of Gorman mithelfen, erschaffen, wo Dutzende, hunderte Tote in Massaker passieren und er ist da nicht unschuldig dran. Klar, am Ende befiehlt es das Imperium, aber sozusagen das
macht schon die Vorlage.
Er macht auch die Vorlage, genau. Und seine Leute gegeneinander ausspielen und auch so Leute wie Lonnie zum Beispiel, seinen Informanten beim ISB, der erzählt ihm kurz vor Ende die ganzen Informationen über den Todesstern, der hat die ganze Zeit gemacht, was er von ihm verlangt hat. Er hält ihm am Ende der zweiten Staffel, am Ende der ersten Staffel diese Rede, mit diese berühmte Rede, die jetzt auch quasi dauernd auf Insta und YouTube im Kreis dreht, dass er sein Leben quasi verwirkt hat für einen Sonnenaufgang, den er nie sehen wird. Und solche Figuren brauchen eine Rebellion wahrscheinlich. Und dass die dann später, wenn die Rebellion in Gang kommt, dass man die dann nicht mehr als Galionsfigur haben kann, weil die halt zu belastet sind und wie die dann abgekanzelt und abgewatscht werden und so Saw Gerrera-Figuren auch auf die Seite geschoben werden müssen, das ist auch so gut dir eingewoben und so clever erzählt. Ich find's wahnsinnig gut. Oder wie steht ihr dazu? Dass Luthen Lonnie erschossen hat, einfach so auf der Parkbank. Das war doch nicht nett, oder?
Lonnie war
der mit diesem Pornobalken.
Der mit dem Pornobalken, der ISB-Agent, der quasi die ganze Zeit
immer Sachen zu unterhalten, so was aus ihm wird und genau so, ja, es wird halt nichts aus ihm.
Ich hab Familie, ich muss jetzt weg, ja, kümmere dich drum.
Ja, okay. Ja, aber dann sagt er ihm, du musst weitermachen und er macht weiter und dann bringt er ihm die Informationen, dass sie den Todesstern bauen und dann lässt sich das alles erzählen und dann erschießt er ihn einfach. Ja, so, der hat nichts falsch gemacht. Er war halt nur eine Gefahr, dass sie irgendwie, wenn sie ihm draufkommen, dass er das ausplaudert. Das war der einzige Grund, warum er ihn erschossen hat.
Ja.
Das ist,
Cruel Necessities, ja.
Genau, das bringt's auf den Punkt.
Glaube ich Churchill. Ja, nee, das ist eben genau das, was ich so toll finde. Ich meine, man hat's jetzt schon ein bisschen rausgehört bei mir. Ich habe übrigens die Armagnac-Flasche jetzt leer.
Ich füll
das geht an den Jan. Nach. Man hat es ein bisschen rausgehört, die Parallelen zu unserer Zeit und unserer Welt und dem Uprising des Faschismus liegt halt so auf der Hand und ist aber so gut gemacht, dass man nicht umhinkommt zu sagen, dass das einfach, ich lese momentan gerade ein Buch von Margaret Atwood, Die Zeuginnen, das ist praktisch die Fortsetzung von Handmaid's Tale. Und das ist wirklich unerfreulich und wirklich unschön. Und meine Frau sagt dann immer, ja, warum liest du es denn dann? Lies doch was, was nicht so furchtbar ist. Und dann sage ich mir, nee, das ist wichtig und es gehört in die Zeit und das ist gerade dran. Und das ist relevant. Und das muss ich sagen, das ist bei dieser Andor-Staffel auch oder bei dieser Andor-Serie, das ist einfach relevant. Also, es mag Fantasy und Science Fiction sein, aber das erzählt halt parabolisch unsere Zeit gerade und einen nicht unerheblichen Teil unserer Probleme oder der amerikanischen Probleme. Und gerade weil es eben so gut konsumierbar ist, ist es dadurch so wichtig und so relevant. Also ich finde es einfach, es ist eine wichtige Serie.
Ja, und dabei enorm unterhaltsam nebenzu noch.
Das, ja, was genau.
Macht es so konsumierbar.
Ja. Vielleicht hätte man die ersten 6 Folgen überdenken sollen, aber... Ja,
einfach weglassen mit einer Texteinblendung, was das Franchise.
Nee. So wie das Star Wars ja macht, ja?
Ja, genau, aber logisch. dann diese zweiten 3 und die dritten 3 von mir aus.
Die ersten 6 Folgen in einer Folge erzählen, von mir aus.
Ja, genau, und dann 5 dicke Folgen für die dritten 3 und dann nochmal 6 für den Schluss. Das wäre richtig geil gewesen.
Ja.
Hat man gut Platz gehabt für den ganzen Kram.
Ja. Aber das ist eine wichtige Serie.
Schon also gut. Macht auch Spaß. Also,
ja,
wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen mühsam reinzukommen, aber dann ist es wirklich toll.
Ja, es gibt so ein paar Figuren, es gibt ganz viele eigentlich, wo man gern noch mehr gewusst hätte, wo man merkt, dass sie so diese Zeitnot hatten. Also zum Beispiel der Mann von Mon Mothma, Perrin, dem sie die ganze Zeit nicht vertraut hat.
Ist das der am Ende mit einer anderen Frau in seinem Lufttaxi sitzt?
In seinem Lufttaxi sitzt, genau.
Ist der irgendwie ein Kollaborateur mit dem Imperium oder ich habe das nicht verstanden, dessen Rolle. Was soll mir die letzte Szene sagen?
Ja, ich meine, sie macht sich zur Persona non grata, nachdem sie diese Rede hält und muss evakuiert werden. Mhm. Und was ist mit ihm? Was ist auch mit seiner Tochter, mit deren Tochter, ne, die ja da verheiratet wurde? Es gibt eine Szene, die gedreht wurde, wo er ihr sagt, dass er die ganze Zeit wusste, was sie macht, dass sie die Rebellion unterstützt und finanziert, dass er auch ständig verhört wurde, aber er hat nie was gesagt und er war quasi die ganze Zeit aware und dass ihre Reaktion in der Szene ist so ein bisschen so völliges Entsetzen, so nach dem Motto, oh Gott, ich hätte ihm vertrauen können und habe ihn aber immer auf Abstand gehalten, weil sie sind ja auch so zwangsverheiratet worden nach den alten Riten dieser von der Welt dort. Aber die Szene hat es nicht in die Serie geschafft, die ist rausgeschnitten worden. Und jetzt ist die Frage, ist das besser, ist das schlechter? Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Hier bleibt es so ein bisschen offen. In der Version, wie sie jetzt in der Serie ist, bleibt es so, er war ja die ganze Zeit schon so jemand, der irgendwie dem Alkohol und den Partys und den Spielen und er hält ja auch diese Rede auf der Hochzeit, wo er sagt, die Welt oder das Universum schmeißt dir dauernd das Knüppel in die Füße und versuch halt irgendwie das Gute zu sehen und lass ihn nicht unterkriegen und so im Grunde im Zweifel Koks und Nutten. Und
aber schon auch so ein bisschen magermäßig, gell? Also so, ich bleib halt unpolitisch und Koks und Nutten und es ist ja egal, was die da oben machen und so. Also es schon, hat da schon so ein bisschen Fähnchen im Wind Charakter, finde ich. Und auch, dass er am Ende eben immer noch seinen Status hat und immer noch dieses Lufttaxi und immer noch so eine schöne Frau, spricht für mich, also finde ich nicht so ganz plausibel. Also in einem stalinistischen oder faschistischen System
wäre er cooler gelandet.
Genau, richtig. Ja, also das, für was sie getan hat, hätte ausgereicht, ihm halt jeglichen Status streitig zu machen. Er behält den aber, das, was eigentlich nur bedeuten kann, dass er massiv sein Fähnchen nach dem Wind gehängt hat. Also das wäre dann natürlich spannend, so eine Szene, wie du die eben beschrieben hast, da rein, weil das würde das ja völlig konterkarieren.
Genau, und das ist halt die Frage, das meinte ich eben mit die Serie
das nicht auserzählt,
hätte noch viel mehr Zeit gebraucht. Was ist mit der Tochter? Ja, wir verbringen so viel Zeit mit dieser Hochzeit von der Tochter. Klar, da werden auch andere Sachen erzählt und Luthen strickt da seine Sachen und sie lassen diesen Schulfreund von Mon Mothma über die Klinge springen, weil er irgendwie zu zibbelig ist und besoffen Sachen ausplaudert. ist halt vielleicht auch nur eine Erzählung, dass Luthen halt im Zweifel Leute über die Klinge springen lässt. Und es geht, was diese Serie auch ganz viel macht, ist die Frage von Vertrauen. Wer vertraut wem? Und so eine Rebellion funktioniert halt am Ende nur, wenn die Leute sich gegenseitig vertrauen und zusammenhalten, weil auf der gegenüberliegenden Seite im Empire vertraut man sich halt nicht, gell? Da metzelmördern sich jeder für seinen nächsten Karriereschritt im ISB gegenseitig ab und die haben es nicht so wahnsinnig mit dem Vertrauen, aber die arbeiten halt auf so einer strikt disziplinarischen Art und Weise dann doch zusammen. Auch wenn sie sich persönlich gegenseitig nicht das Dreck unterm Fingernagel gönnen.
Na, zum Teil aber dann doch. Also der eine, der dann eben nicht den zur Exekution führt, sondern ihm die Möglichkeit gibt, sich selbst zu richten. Also ist schon noch so ein gewisses Maß an Rücksicht ist schon noch da.
Ja, aber wie zum Beispiel auch. der als Lonnie einmal nett ist und den quasi verteilt oder sozusagen reinspringt und Partegas unterbricht und irgendwie Partei ergreift für seinen Kollegen, der dann hinterher Dedra in Knast steckt, da ist der völlig geschockt. Die begegnen sich ja hinterher nochmal auf dem Gang. Das kannte der nicht, dass jemand für ihn Partei ergreift. Da ist der so, wie kann ich das wieder gut machen? Also hier stimmt was nicht. Das hat noch nie einer für mich getan. Und auf der anderen Seite hast du diese Leute, die so mit Vertrauten und mit Vertrauen arbeiten, wie Mon Mothma, die dann ja später auch sozusagen die schillernde Führungspersönlichkeit wird. Und du hast auf der anderen Seite so Leute wie Luthen, der ja mehrfach an ganz vielen Stellen betont, dass so diese Connections, seine ganzen einzelnen Fäden, die er so in der Hand hat, die dürfen sich nicht kreuzen. So ein, das jetzt, der testet ja dann irgendwann mal, indem er Bix irgendwas erzählt und versucht rauszukriegen, ob sie das Cassian erzählt oder nicht. Und so beide Seiten, ob wenn sie es ihm erzählt, sagt ihm das was, wenn sie es ihm nicht erzählt, sagt ihm das noch mehr. Und so am liebsten hätte er lauter Einzelne, die sich nicht gegenseitig kennen. Dann sind sie für ihn am effizientesten, wenn die so untereinander irgendwie noch Beziehungen anfangen, dann wird es für ihn nur komplizierter. Man muss die Einzelnen haben, gegeneinander ausspielen können und im Zweifel fallen lassen können, wenn es drauf ankommt. Also der verkörpert das eher so ein Empire-Ding in der Rebellion. Komisch, gell?
Ja.
Aber solche Leute brauchst du, um das zu anzuschieben. Du brauchst, wahrscheinlich musst du auch die Taktiken deines Feindes zu einem gewissen Teil, brauchst du Leute, die über Leichen gehen.
Das ist eine These. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen will. Also,
ja, das ist eine These, die Serie erzählt. So. Ja.
Richtig. Genau. Aber wenn ich mir halt die so Politik anschaue, Realpolitik, das ist es halt dann häufig doch so, wenn du halt die Taktiken und die Verhaltensweisen deiner politischen Gegner anwendest, das sorgt halt nicht dafür, dass du stärker wirst. Also
wenn du es im Offenen machst, nicht, ne? Aber Luthen macht ja nichts im Offenen, er ist ja komplett im Verborgenen.
Ja.
Die Leute, die im Offenen stehen, sollten das nicht tun, da hast du recht.
Ja. Haben wir noch irgendwas zu dem Thema? Stefan, hast du noch was?
Ich glaube, wir sind
nicht eingeschlafen.
Stefan ist nicht. Ich habe mir gerade gedacht, so, oh, das wird wieder eine richtig lange Folge. Und der Grund ist, dass der Stefan sich irgendwann innerlich verabschiedet und dann ist es eine Stefan-Bob-Folge und die ufern halt aus. Was habe ich gesagt? Ja, nee, Christoph Bob, genau. Ja, nee, dann lass uns doch weitergehen. Also auf jeden Fall große Empfehlung für diese Serie. Ja, ist relevant, ist eine relevante Serie. Das ist wahrscheinlich auch das, was es für mich eben so aus dem Star Wars Universum heraushebt, das ich eigentlich nicht sehr liebe, weil es einfach relevant ist, weil es Dinge anstößt in mir und auch Spaß macht.
Agreed.
Ja, okay.
So, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat und bleiben was ganz wir bei wenig.
Star Wars? Warte kurz, den Satz kannst du gleich nochmal sagen. Herzlich willkommen zurück an alle, die jetzt nach vorne gesprungen sind. Was dem Christoph nicht so viel Spaß gemacht hat.
Genau, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat und meiner Frau auch gar keinen Spaß gemacht hat, war Episode 7, das Erwachen der Macht. Ich habe mich endlich mal daran gemacht, auch diese Trilogie zu schauen und Bob, ich werde dich gleich fragen, werde ich die ganze Trilogie schauen oder kann ich es mir sparen? Denn, also meine Frau hat irgendwann sich so ab der Hälfte oder ab zwei Drittel hat sie gesagt, nee, jetzt kannst du alleine fertig schauen. Es ist halt nur Knallbumm und sehr wenig Inhalt. Und der Inhalt ist halt einfach ein Aufguss. Ich weiß, das ist total öde, das jetzt dem vorzuwerfen. Und aber es ist halt wirklich so. Es ist wirklich, wir haben das alles schon gesehen und es ist nicht wahnsinnig gut erzählt. Und ich habe auch von Kylo Ren viel mehr erwartet. Ich habe gedacht, dass der viel irgendwie edgier, cooler, keine Ahnung, irgendwas ist. Er ist halt ein Emo-Jammerlappen und diese Vater-Sohn-Geschichte ist irrelevant, also wird ja fast nicht erzählt und mittlerweile ist der Dings doch tot, stirbt doch im ersten Teil, oder? Ja, ich meine, sein Vater, Han Solo, oder? Stirbt er nicht? Ich glaube, er stirbt.
Ist das schon hier? Ist das nicht erst im nächsten?
Ich glaube, es ist schon da, wo ich mir dachte, so, okay, das war jetzt alles, was jetzt dieser Vater-Sohn-Geschichte erzählt, bisschen enttäuschend, so eben wie auch bei Darth Vader und Luke Skywalker auch, ja, wo auch so, ja, super spannende Vater-Sohn-Beziehung, wird nichts darüber erzählt, ja, so wird enthüllt und dann direkt platt gemacht, so ähnlich war das ja auch wieder, so verschenkte Möglichkeiten. Und insgesamt storymäßig, also super flach, super nichts. Ich meine, ja, das einzige Interessante ist diese Sache mit, was ich vorhin schon gesagt habe, so, dass ein Stormtrooper ein Gewissen entwickelt. Ja, okay. Aber sonst,
Und dann filmerzählerisch auch sehr plakativ mit Blut beschmiert wird.
Ja, damit und dann
damit man ihn auseinanderhalten kann von den anderen.
Genau, und dann diese Faschismusgeschichte kannte ich halt so aus TikTok-Einspielern, diese Sportspalast-Rede vor der
Base, ja.
Genau, ist super, ja, eindrucksvoll.
Effizient gemacht, ja.
Ja, effizient gemacht, wenn man halt ein TikTok-Video davon sieht. Aber im Film, muss ich sagen, war es so, ja, okay. Also,
ja gut, aber das ist vielleicht halt auch
nicht mehr,
als, weil du es halt schon 100 Mal
mehr
gesehen hast.
Dieses, genau, ist halt nicht mehr als diese TikTok-Videos mir gezeigt haben. Also ich hatte halt erwartet, dass da mehr von kommt. War halt nicht so. Und sonst ist der Film halt, ja, viel sinnlose Action und sehr wenig Blut. Also Blut im Sinne von Inhalt.
Ja, und
jetzt
das
ist meine
halt
Frage.
Aber komplett die, ja, Geschichte des ersten Films nochmal. Also Starkiller, genau, Base ist der Todesstern und wir müssen ihn zerstören.
Ja, ja, genau. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, so dieses haben wir alle schon mal gesehen. Genau, es ist halt ein komplett Neuaufguss von Episode, was ist das dann, 4. Ist das jetzt bei Episode 8 und 9 auch so? Kriege ich da auch einfach Episode 5 und 6 nochmal erzählt und ist langweilig oder und knallbumm oder kommt da noch irgendwas, wofür es sich lohnt, es zu schauen?
Ja, also nein, es kommt nicht nochmal 5 und 6, das kann ich dir sagen. Also das ist, dass sie die vier nochmal doppeln, ist hier von der neuen Trilogie, von der letzten Trilogie jetzt sozusagen der einzige, der sozusagen so ein Klon ist. Die, okay, anderen beiden machen dann schon immerhin noch was anderes. Und was du halt noch mehr kriegst, ist die Beziehung, oder Beziehung in Anführungszeichen, zu dem Teil, wo du jetzt geschaut hast, zwischen Rey und Kylo. Da gibt es irgendeine Form von Connection und die wird weiter explored, was da los ist mit denen.
Ja gut, ist ja im Endeffekt ist ja unklar, welche Seite der Macht Ren wählt. Also das wird ja so angedeutet eigentlich. Also Kylo bietet sich ja als Sith Lord ihr gegenüber an, oder? Habe ich schon so verstanden.
Ja, da kannst du ja noch weiter gucken, so, was da passieren wird. Mhm. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen, weil das würde dich ja dann spoilern.
Ja, aber ich habe das schon so verstanden, oder? Dass der sich da anbiedert.
Er will, dass sie bisschen, an seine Seite tritt und sie zusammen die Galaxis, ja, regieren. Ja, das will er. Mhm. Aber vielleicht ist das nicht alles, was da passiert.
Ah, okay.
Mhm. Und genau, so dann ist sie in dem Fall jetzt hier mit Snoke, der Grand Leader oder wie er heißt, ich weiß gar nicht, wie der Titel war, den sie ihm da gegeben haben. Ja, Andy Serkis mal wieder in Star Wars. Oder beziehungsweise es war ja vor Andor Season 1.
Andor 1.
Genau. Ist er hier der Snoke? Der ist so ein bisschen egal, weil kommt der schon hier um oder erst im nächsten? Ich weiß es gar nicht. Bringt er ihn schon um?
Nicht mehr.
Na, egal.
Ich habe es vor Andor gesehen, deswegen ist es jetzt ein bisschen überlagert, aber weiß ich nicht. Ich glaube, er ist noch am Leben, ja? Ich glaube,
er ist noch. Ja, okay, habe ich das jetzt leider gespoilert, dass er irgendwann auch tot ist, aber.
Macht nichts. Jeder stirbt das, irgendwann.
Genau, und am Ende kommt dann natürlich noch raus, was mit Rey so wie ihre Origin-Story ist. Und ehrlich gesagt, ich bin auch kein so ein großer Freund dieser neuen Trilogie. Die erzählt natürlich was sozusagen nach dem Niedergang des Empires passiert. Und die Schlacht von Jakku, und Rey am Anfang lebt ja auf Jakku, wo wir die ganzen Sternzerstörer da im Sand stecken, was ich durchaus spektakuläre Szenerie finde. Und das sieht dann einfach schon sehr, sehr geil aus. Und diese Schlacht von Jakku war ja quasi so der Endpunkt des Imperiums, wo es dann endgültig von den Rebellen besiegt worden ist. Und diese Schlacht konnte man dann später spielen in Battlefront 2. In der Kampagne von Battlefront 2 konnte man an dieser Schlacht teilnehmen und dann eben sehen, wie die ganzen Sternzerstörer da in den Sand fallen. Und dann siehst du diesen Film und da stecken die dann alle in dem Sand und so. Irgendwie ist es schon cool, so aus Kanon-Sicht, so das alles in Bewegung zu sehen. Ja. Aber ich bin bei dir, der Film ist so ein bisschen all over the place. Und ich mag diese Figuren, Finn und Rey und Kylo fand ich, als ich den ersten gesehen habe, auch noch lächerlich, als er den Helm abnimmt, das erste Mal, und man Adam Driver da drunter sieht, da muss ich lachen. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ich glaube, es ist nicht zum Lachen angelegt, aber ich musste lachen.
Ja, so, das ist lächerlich.
und da kommt da der Emo raus, war ich auch am Anfang völlig dagegen sozusagen. Aber man lernt ihn dann noch ein bisschen besser kennen in den nächsten zwei Teilen und die sind auch nicht ohne ihre Fehler. Ich habe die damals, glaube ich, auch alle wahnsinnig gut bewertet, weil es war halt so, es gab wieder Star Wars und man konnte wieder ins Kino gehen und es gibt endlich wieder nach und nach 1900 aus den 90er Jahren und dann aus den 70ern davor gab es endlich wieder Star Wars und ich habe es gefeiert wie bekloppt.
Ich glaube, es ist bei IMDb nicht so gut bewertet. Also es ist auch schon auch ein Punkt, wo ich mir überlege, so, also ich glaube, die Episode 8 und 9 sind noch schlechter bewertet als der 7er. Meine ich. Ich weiß es nicht genau, aber.
Der Achter hat halt, ich glaube, das hier war ja J.J. Abrams, oder? Genau. Und da haben sie den Achter, den Achter haben sie dann wem anders gegeben. Und den, dann haben sie den wieder weggenommen und haben den Neuner wieder J.J. Abrams gegeben. Und dadurch sind die halt auch nicht, die fühlen sich nicht aus einem Guss an. Also der Achter war dann Rian Johnson und der Neuner wieder Abrams. Genau, und die halten nicht so richtig zusammen. Man hatte das Gefühl, Rian Johnson wollte einfach sich auf andere Dinge konzentrieren im Achter und hat so ein paar Sachen, die im Siebener angelegt waren, so ein bisschen einfach ignoriert und dann irgendwas anderes gemacht. Und ich glaube, der Film ist an sich nicht unbedingt schlecht, aber er passt halt nicht so richtig in die Reihe. Und ja, und natürlich, du hast recht, es ist halt sehr viel so. Das ist jetzt Kino und das ist teuer und deshalb muss es enorm viel Effektbumm machen. Und darunter leidet der Neuner ehrlich gesagt noch schlimmer. Der Neuner hat so eine große Abschlussschlacht, die da irgendwo auf Exegol ist. Und die ist ermüdend. Also das ist.
Der Neuner, da habe ich mich auch geärgert, glaube ich.
Ja, also da werden schon Sachen erzählt und so aus Kanon-Sicht, man will das schon alles wissen irgendwie und gerade mit so Serien wie Mandalorian und wenn dann da irgendwie Grand Moff, vorhin hatten wir ihn erwähnt, wie heißt er? Die Figur hier aus Breaking Bad. Vorhin hast du den Namen gesagt, Christoph, wie heißt er?
Gideon?
Moff. Gideon. Der hat ja so die ersten Kontakte mit den Vorläufern der First Order und so weiter. Also das fügt sich ja dann irgendwie auch zusammen und insofern ist es schon gut und richtig und wichtig, das zu wissen, aber ich habe die jetzt auch, seit sie rausgekommen sind, ich glaube, ich habe sie im Kino auf Deutsch gesehen.
Oder sie dann noch einfach die Neofaschisten, oder? Das ist doch im Endeffekt Imperium kommt wieder zurück, ja.
Imperium Reloaded, ja, genau.
Ich habe jetzt mal geschaut, also der Episode, was ist das dann? 7 hat 7,8 bei IMDb und 8 hat 6,9 und 9 hat 6,4. Also die schmieren schon ganz schön ab.
Das ist interessant. Ich habe neulich jetzt erst gerade meine Teilnahme bei der Wendeltreppe nochmal gehört, wo ich jetzt hier in diesem Finale quasi gegen Denise gespielt habe. Und grandiose
Folge.
Das, Dankeschön.
Ja, das war wirklich grandios.
Da reden wir auch über Star Wars an mehreren Stellen. Und da nehme ich in diesem einen Spiel, wähle ich Star Wars, wo man irgendwie die Bewertung schätzen musste oder so. Ich weiß jetzt 100% nicht mehr genau, wie das Spiel funktioniert hat.
Ich weiß noch genau, wo ich da gerade hier hinten durch den Wald gestrampelt bin, als ich das gehört habe.
Übrigens lustig, hab ich dass ihr das als eine grandios lustige Folge. Es ist wie immer, wenn man in der Wendeltreppe ist. Ich fand die Folge, während ich da mitgemacht habe, dachte ich, das, erstens, ich habe ganz schön abgekackt und zweitens, das war doch jetzt bestimmt überhaupt nicht lustig.
Ein bisschen zäh.
Und lange. Zäh und so weiter und so. Und man nimmt das völlig anders wahr und dann kommt die Sendung raus und dann konnte ich sie ganz lange einfach anhören.
Die schneiden einfach so gut.
Die schneiden einfach so gut. Und dann kommt von euch irgendwie das Feedback, mega lustige Folge und so weiter und alles. Und ich dachte so, okay, war bestimmt nicht mein Anteil. Und dann habe ich die Folge jetzt mal angehört und dachte mir so, ja, war okay, war gar nicht so schlecht, war irgendwie...
war eine lustige
Folge, so, aber wenn man da drin ist, nimmt man nicht so wahr, das ist der Wahnsinn.
Ja, man ist ziemlich angespannt.
Aber okay, dazu.
Die neue Staffel fängt jetzt auch gerade wieder an. Ich habe heute die neueste Folge gehört. Sehr, sehr schön.
Really? Und gut, dass du sagst.
Und da kommt Star Wars auch vor und ich glaube, da nehme ich an irgendeinem Spiel, nehme ich den Star Wars 8 und setz mich voll in die Nesseln, weil die Kritikerwertung von Rotten Tomatoes oder so ist irgendwie 80 oder sowas von dem Ding.
Ja.
Und Da falle ich hier vom Glauben ab. Das fällt mir gerade ein, weil du jetzt gerade die Wertung von IMDb vorgelesen hast. Mhm. Die Kritikerwertung und die Userwertung gehen da sehr weit auseinander bei dem Film.
Hm. Na gut, ich muss das, glaube ich, doch mal schauen.
Guck die einfach mal aus. Es sind nur zwei Filme.
Komplettistische.
Dann hast du es.
Ja, eben.
Zweimal Klo gehen. Da hast du es.
Genau. Ja, eben. Verglichen damit mit, wir schauen hier so eine ganze Serie, wo uns 6 Folgen langweilen. Da ist so 2 Filme schauen eigentlich ein Witz, gell? Also, ist schon wahr.
Ich höre den Christoph in den nächsten 2 Wochen nur noch schimpfen darüber.
Wer weiß.
Okay, gut. Könnt ihr noch?
Sag mir Bescheid, wenn du das machst, dann gucke ich es auch nochmal. So, ja, natürlich okay, können wir noch.
Wir haben noch Love, Death and Robots geschaut und mehrfach abgestimmt und dann doch irgendwie Quatsch geguckt.
Nee, du hast Quatsch geguckt.
Christoph und ich haben das gleiche geguckt.
Ja, irgendwie, also ich weiß nicht, was mir da passiert ist. Ich habe einfach die nächsten 2 geguckt.
Die Gesichter von Thumbnails sahen einfach zu gleich aus. Gibt's doch zu.
Aber warum müssen die Dinger auch dauernd umsortieren? Die haben sie von letzter Woche auf diese Woche, sind die bei mir im Netflix in einer anderen Reihenfolge. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Ja, es ist wirklich komisch. Ich wusste noch, dass ich letzte Woche habe ich Spider-Rose geguckt und habe die 2 nicht geschafft.
Guck mal, und bei mir ist Can't Stop jetzt als letztes.
Ja, das ist total kaputt.
Ja, das war das in der ersten Staffel auch schon.
Ja, die werden einfach gemischt bei Netflix.
Verschiedenen Leuten. Aber dass es bei mir jetzt anders ist als vor einer Woche, das ist halt erstaunlich. Also
vielleicht wird es einfach jedes Mal randomisiert.
Ja, weil ich habe nämlich hier in unserer Dings das Bild, da ist es noch in einer anderen. Also es ist seltsam. Naja, also Stefan, hast du irgendwas geschaut, was wir auch geschaut haben?
Ich habe das andere große Ding geschaut und ich habe wie Sieg zur Religion fand.
Okay, dann lassen wir über das andere große Ding reden.
Große Ding, weil das andere haben wir noch nicht geguckt.
Genau, und ihr habt dafür die 400 genau. Boys geguckt.
Genau.
Richtig.
Okay, alles klar.
Das kannst du dann für nächste Woche schauen und wir schauen das Sieg zur Religion.
Oh Gott, ist das kompliziert. Aber kriegen
wir eigentlich nicht. Du musst einfach 400 Boys schauen, Stefan. 400 Boys, merkt ihr das? 400 Boys.
Ich schreib's mir auf, ja.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Also, dann sprechen wir jetzt über Love, Death, Robots, Staffel 4, das andere große Ding.
Genau, wir können leider nicht sagen, welche Folge das ist, weil das ändern sich.
Folge 3, 5, 6,
4.
Sowas, 4 ist es, glaube ich, in der IMDb-Reihenfolge, weil die ändert sich nicht. Über die können wir, glaube ich, uns festlegen.
Also, die.
Ich musste
der Inhalt,
sehr lachen.
Der?
Ich musste so lachen.
Ja, weil du ja jetzt auch Katzen
hast. Ja, genau. Wegen der Katze. Wir haben eine Katze, die wohnt bei einem etwas verlotterten.
Zart übergewichtigen
White Trash-Pärchen.
White Trash.
Ja, dumpf. Reden irgendeine Sprache, die entfernt sich wie eine Sprache anhört.
Stopp. Die reden wahrscheinlich ganz normal Englisch. Nur die Katze versteht es nicht.
Die Katze versteht sie. Ah, okay, gut gemacht. Ja,
ja, das ist doch so, wie den Stieß gewesen.
Weil es ist ja auch, der anderen Perspektive ist es ja auch so, dass die beiden reinkommen und irgendwie, da reden sie, glaube ich, schon einmal für einen Satz Englisch und da sagt die Katze Miau. Und in der anderen Perspektive sagt die Katze irgendwie, I will bla 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 irgendwas. Und dann reden die Leute, ja, bla 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 bla.
Das ist total gut. Ich habe das so gedeutet, dass die völlig verblödet sind, aber du hast recht, ja.
Verblödet sind die auch, aber.
Das ist das, was die Katze hört.
Und genau, und dann kommt ein Roboter dazu, ein Haushaltshilfenroboter. Und die Katze stellt fest, dass der Roboter nützlich ist und dass er vor allem mit ihr kommunizieren kann, weil er nämlich die göttliche Sprache gelernt hat. Also Katzensprache.
Das ist so gut.
Das ist wie die Katze so ihre lustig. Sprache bezeichnet. Das ist die Eigenbezeichnung
der
Katzensprache.
Die göttliche Sprache. Und ab diesem Zeitpunkt fängt die Katze an, den Roboter zu instrumentalisieren.
Weil er ein
Daumen.
Du hast ihn. Den Opposable Thumb, den Daumen. Und deshalb nennt sie ihn dann auch
das, was der Katze fehlt.
Den Thumbbringer. Das ist so gut. Ja.
Ja. Ja, da sind gute Ideen drin.
Ja, sie nennt was? Sie ja irgendwie das die Großen Ding. Oder so, nennt sie ja die Menschen und
ja.
Und ist dann ist das the other large thing, also ist der Roboter dann.
Ja, Sanchez. Ja, ein bisschen belangloser Titel, ja.
Der war eigentlich, wie heißt Sanchez eigentlich? Heißt eigentlich einen anderen Namen. Ich hab's vergessen. Die Katze hat eigentlich so einen coolen Namen, der erst am Schluss rauskommt.
Ja.
Dingleberry Jones, so heißt er. Wusstet ihr, dass Dingleberry Jones schon in drei anderen Folgen gelistet ist als Credited?
Nee.
Echt? Es gibt zwei andere, insgesamt drei Love, Death, Robots Folgen, die sich mit Katzen und Robotern befassen. Und ich habe die jetzt alle nochmal geguckt im Nachgang, weil ich wissen wollte, wie die da drin sind. Es gibt in der ersten Staffel Three Robots.
Es gibt so eine ganz dystopische, das ist, glaube ich, Three Robots, oder?
Ja, also da kommen drei Roboter auf so
eine alle tot sind im Endeffekt.
Postapokalyptische Welt, genau. Und die laufen da rum und die sind auch total unterschiedlich. Der eine ist so total happy-go-lucky, freut sich über alles und macht die ganze Zeit blöde Witze. Dann ist einer so ein großer, der ist immer so ein bisschen, er versucht alles zu verstehen, will alles erklärt bekommen und kann das alles nicht nachvollziehen, warum das so passiert ist. Und dann ist noch so ein dreieckiger, so ein pyramidenförmiger Roboter, der die ganze Zeit irgendwie Fotos macht von den Leichen und alles irgendwie böse Fragen stellt und alles zynisch kommentiert. Und die laufen dann so rum und gucken sich machen so eine Sightseeing-Tour auf der Erde. Und dann gibt's in der zweiten oder dritten Staffel nochmal Three Robots Exit Strategies. Da machen die drei nochmal eine Tour, aber ich glaube, das spielt davor. Aber das ist nicht so ganz, also das sind dieselben drei Roboter und die machen eine Tour über die Erde und gucken sich an, wie die versucht haben, so beim Untergang, als der Weltuntergang, den haben wir hier, glaube ich, auch besprochen, letzte Mal, als wir über Love, Death, Robots sprachen. Da gucken die sich so an, so ja, Leute, die auf so Bohrinseln versucht haben zu überleben und Leute, die sich in so ein verzogen haben. Und am Ende waren sie aber immer alle Toten, die sehen ja immer die Skelette und Leichen und so überall rumliegen und erklären sich gegenseitig irgendwie, wie das alles abgelaufen ist und warum das nicht funktioniert hat. Und jedes Mal, in jeder dieser Folgen, kommt irgendwann irgendwo, kommen Katzen vor. Es ist nicht diese Katze, es ist nicht diese persische, zufälligerweise will sie die Weltherrschaft an sich reißen und ist orange. Fragezeichen. Warum ist sie orange, die Katze? Und versucht, Weltdiktator zu werden? Habe ich zumindest drüber nachgedacht, während ich das geguckt habe. In den alten Folgen ist sie nicht orange. Da sind Katzen drin. Die sagt auch nicht, ob sie jetzt Dingleberry Jones ist, aber es sind auch Katzen, die so offensichtlich die Welt jetzt beherrschen. Nachdem die Menschheit weg ist, sind die Katzen die Chefs. Und die Roboter laufen da rum, aber relativ schnell wird ihnen klar, dass die Katzen da auch irgendwie was zu sagen haben. Und die kommen in den Folgen vor und die werden auch so gecredited. Fand ich lustig. Mach ich die alten Folgen nochmal geguckt mit den Katzen. Was für dich, Stefan Musko.
Ja, mache ich.
In der einen Folge Three Robots sagt die Katze am Schluss quasi, also die eine Roboter steht die Theorie auf, wenn du aufhörst, die zu kraulen, dann explodiert sie. Also wenn sie auf dem Schoß hast und sie macht dieses schnurrende Geräusch, da ist ein rhythmischer Ton zu hören, sagt der eine Roboter. Und wenn sie dieses Geräusch machen, dann darfst du nicht aufhören, weil wenn du aufhörst, explodieren sie. Und später fragen sie die Katze das, ob das wirklich so ist, und dann sagt die Katze, dass sie nicht sagen wird, dass es nicht so ist. Also sie lässt das im Unklaren, ob das stimmt. Insofern immer weiter kraulen, sonst vielleicht geht sie dann hoch. Das ist wichtig zu wissen.
Ja. Unsere fangen dann an, immer uns sauber zu lecken und geht noch schöner.
Ja. Danach die Haare aus.
Naja.
Ja.
Um mal hier auf die aktuelle Folge zurückzukommen, ist jetzt schon eine Folge, wo man sagen kann, ja, da ist schon was drin, wo man was mitnimmt. Aber ich muss sagen, insgesamt so richtig spannend ist er nicht, oder? Also so.
Nee, spannend nicht, die ist mega lustig einfach.
Und der Clou am Ende ist halt schon auch sehr obvious, also.
Ja.
Also für mich fehlt so ein bisschen.
Nur 9 Minuten
bisschen,
lang, oder? Also.
Ja, du hast recht, ist auch kurz. Ja, insgesamt schon eher eine bessere.
Ich hab's gefeiert, dass der Roboter von John Oliver gesprochen wurde.
Wer ist John Oliver?
Amerikanischer Late-Night-Show-Host.
Den der Bob jeden Tag guckt.
Late-Show.
Oder?
Nee, tatsächlich gar nicht mehr so oft wie früher, aber John Oliver ist Pflichtprogramm. Muss geguckt werden. Last Week Tonight heißt seine Serie, seine Sendung. Sowas politische Kommentar als Wochenausgabe. Und ist eigentlich Engländer, schon, aber mittlerweile lebt er in Amerika.
Ach der, ja, habe ich schon. Google ich jede Woche, weil du es jede Woche sagst. Dann weiß ich immer wieder nicht, wer es ist. Ich glaube, die habe ich letzte Woche auch gegoogelt. Okay, alles klar. Ja.
Ich dann, mochte die Folge, die war lustig.
Genau. Ja. Nee, war schon okay. Ich bin gespannt, was ihr nächste Woche über die 400 Boys erzählt.
Oder ja, ich würde jetzt gerne losdiskutieren mit dir, aber ja, warten wir noch.
Ich auch.
Ich bin auch sehr gespannt, noch, was du. Genau. Du hast ja schon angedeutet, was du davon hältst. Ja,
genau.
Aber ich sage jetzt nichts, dann haben wir nächste Woche mehr.
Sehr gut. Okay, was haben wir noch für ein Thema?
Ach ja, der Bob war im Urlaub.
Das stimmt. Das
hätte ich hier fast in die falsche Spalte geguckt. Ja.
Ich war im Urlaub.
Du hast Negroni getrunken.
Ich habe Negronis getrunken und für die anderen gemischt. Was muss man machen, wenn man am ersten Abend in einem Ferienwohnungsurlaub am ersten Abend trotzdem Negronis trinken will? Kalte Negronis.
Negronis mitbringen, Eis mitbringen vor allem.
Richtig, du musst Eiswürfel mitbringen. Da kam mir meine neue tolle Kühlbox, die ich für den Atlantikurlaub gekauft habe, natürlich sehr zu Pass, weil die kann Tiefkühlfunktion. Und das ist überhaupt auch so für die Autobahn geil. Wenn du so am Ladestopp den Kindern Magnum in die Hand drücken willst, dann brauchst du eine Kühlbox, die eine Tiefkühlfunktion hat. Kannst du sowohl für den Ladestopp bei heißen Temperaturen an der Ladesäule Eis mitnehmen und das den Kindern in die Hand drücken, damit sie die 20 Minuten vernünftig überstehen. Und du kannst Eiswürfel mitnehmen, dann hast du direkt am ersten Abend Negronis. Großartig, mache ich jetzt jeden Urlaub. Hat sich bewährt. Nee, wir waren mit, wie nennt man das? Wenn man Eltern der Schulkameraden seiner Kinder oder Kindergartenkameraden seiner Kinder kennenlernt und dann so zarte freundschaftliche Bande mit den anderen Familien anfängt und dann mit denen in den Urlaub fährt. Ich weiß nicht, wie.
Ich glaube, es gibt keine Eltern in der Klasse meiner Kinder, mit denen ich gerne in Urlaub fahren würde.
Das sind ja so Zwangs.
Wir sind ja so spontan ein, jedenfalls. Ja, aber ich finde dieses Konzept mit anderen Familien in Urlaub fahren eh schwierig. Also je älter man wird, desto mehr entferne ich mich davon, muss ich sagen.
Ich möchte eine Lanze dafür brechen, wenn man die richtigen dafür hat. Vielleicht hat sich meine Tochter einfach gute Kandidaten ausgesucht. Vielleicht, ich erlebe ja zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie so eine Dorfgemeinschaft hier in einem Randstadtteil von Frankfurt.
Aha. Und habe Dorfgemeinschaft habe ich auch reichlich hier.
Ja, aber ich kannte das nicht. Ja, ich bin ja so ein Großstadtkind und bin immer anonym durch mein Leben gegangen und habe eigentlich im Supermarkt mal Leute getroffen. Das ist
eine Lücke. Okay, dann verstehe ich es. Ja.
Ja, so. Und jetzt habe ich das immer, dass ich jetzt hier in diesem Randstadtteil von Frankfurt tatsächlich. Ich fahre hier mit dem Auto durch die Gegend.
Ihr habt ja nicht mal die gleiche, was ich immer sage.
Ja, genau.
Gleiche Vorwahl. Ja.
Ich fahre hier mit dem Auto durch die Gegend und ich grüße ständig Leute, weil Leute kennen mich. Ich fahre jetzt auch ein sehr auffälliges Auto. Also ich werde immer gegrüßt, weil niemand übersieht mich. Entweder fahre ich Lastenrad oder dieses auffällige Auto. Oder und dann grüße ich auch zurück und sehe die anderen Leute und tatsächlich kann ich hier fast nicht einmal durch den Stadtteil fahren, ohne irgendwen zu treffen, den ich aus Kita- oder Schulkontexten kenne. Und das hatte ich in meinem Leben noch nie vorher, dass ich so viele Leute in meinem Stadtteil kannte, denen ich auch ständig begegne. Und tatsächlich hat sich meine Tochter irgendwie über eine günstige Fügung Leute ausgesucht als Freunde, mit deren Eltern ich ganz gut klarkomme. Vielleicht ist das auch wirklich ein Blip, wie sagt man, ein Sonderfall im Universum. Bitte?
Ein Erziehungsding was? Vielleicht auch. Ja, du hast deine Tochter einfach dazu erzogen,
gut dressiert.
Menschen zu mögen, die du auch magst. Oder?
Ja, warum hast du das mit deinen Kindern halt nicht gemacht?
Ja, ich weiß auch nicht.
Da hatten deine Kinder einfach Pech, dass solche Leute einfach nicht verfügbar waren.
Ja, das ist auch denkbar. Ja, tatsächlich. Ja, ist auch ein Problem hier auf dem Land, ja.
Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ihre besten beiden Freundinnen.
Das klingt viel schlimmer, als es ist, ja. Ich habe ja auch sehr angenehme Leute um mich rum, aber die Sache mit in Urlaub fahren mit Leuten, da muss es schon sehr gut passen. Also ich finde das so.
Ja, deshalb war das jetzt auch nur ein verlängertes Wochenende. Wir sind Mittwoch losgefahren, Sonntag zurück. Und war jetzt auch ein Feiertag letzte Woche Donnerstag. Insofern waren das jetzt für mich 2 Tage Urlaub, Mittwoch und Freitag. Und meine Frau hat mittwochs ohnehin freien Tag. Und also das war jetzt mit relativ wenig Aufwand sozusagen machbar. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben so einen Bauernhof im Allgäu, der hat, jetzt lass mich nicht lügen, ich sag mal sowas wie 10, 12, 13 Ferienwohnungen. So ein Gehöft, ein altes, eine alte Mühle. Und aber alles ist umgebaut zu so Ferienwohnungsgebäuden und gibt einen alten Teil, gibt einen neuen Teil und in dem neuen Teil sind die Wohnungen ein bisschen schicker, in dem alten Teil sind sie dafür günstiger. Und dann gibt's so einen Gemeinschaftsraum, den man da noch haben kann. Man hat auch sonst das ganze Gelände so zur Verfügung. Da gibt's einen Grillplatz und da gibt's einen Lagerfeuerplatz und da gibt's einen Spielplatz und mit Wasserspiel und mit einem Piratenschiff und mit einem Trampolin und es gibt Tiere. Da sind irgendwie Ziegen und Schafe und Hühner und Hasen und Schildkröten und Hühner. Seidenhühner übrigens auch. Ganz viele verschiedene, sehr lustig. Wachteln, Schildkröten, Esel, Alpakas, Mini-Pferde, ich weiß nicht, bestimmt habe ich irgendwas vergessen, aber halt Viehzeugs für die Kinder. Und das Ganze unterteilt, wie gesagt, in verschiedene Ferienwohnungen. Das heißt, wenn man sich jetzt mal aus dem Weg gehen will, man hat ja seine eigene Ferienwohnung, man muss ja nicht. Man wohnt nicht mit den anderen Leuten in derselben Wohnung und den Gemeinschaftsraum kannst du auch mal für ein paar Stunden meiden, wenn du mal für dich sein willst. Aber das war gar nicht nötig. Die Kinder haben dann noch so eine mehrstöckige Spielscheune dort, wo die einfach vollgestopft ist mit Spielzeug, also von Lego oder sowas in der Art, so Kram, den man zusammenstecken kann, über ein Kasperle-Theater, über eine Tischtennisplatte, bis hin dazu, dass der Typ eine Rutsche aus der oberen Etage in die untere Etage gebaut hat und Fahrräder und komische Fahrzeuge, so Tretautos, kleine Motorräder, kleine Traktoren, alles Mögliche, was du so darum tun kannst, als Kind von, sagen wir mal, 3 bis 12 oder so bist du da gut aufgehoben und du kannst jeden Morgen bei der Fütterung der Tiere mitmachen, du kannst aber auch den Rest des Tages zum Beispiel zu den Ziegen und zu den Schafen jederzeit rein, ach Schweine habe ich noch vergessen, du kannst also morgens bei der Fütterung teilnehmen, da kommst du auch ins Schweinegehege, da kommst du auch zu den Hasen rein, da kommst du zu den Hühnern rein, also da werden alle diese Gehege aufgeschlossen und die Kinder da reingeschickt, um die Tiere zu füttern. Und den Rest des Tages sind die meisten Gehege dann natürlich abgeschlossen, aber eben zu den Ziegen und zu den Schafen kannst du jederzeit reingehen. Und Fußballplatz und ich weiß nicht was alles, also auch für die Erwachsenen halt so der Grillplatz und der Lagerfeuerplatz, den du dann halt benutzen kannst, um abends dann mal ein Lagerfeuer mit deinen Kiddies zu veranstalten und irgendwie Marshmallows on a Stick zu machen. All diese ganzen Dinge, die man so als Stadtmensch nicht hat, ja, die ihr vielleicht auf dem Land schon eher mal machen könnt. Lagerfeuer bei dir im Garten, Christoph, haben wir schon oft gemacht. Das kann ich halt hier nicht. Und da konnten wir das machen. Und wir sind da halt hingefahren mit 6 Familien, insgesamt 23 Personen. Eigentlich dachte ich, dass es 24 sind, aber von der einen Family ist der Vater nicht mitgekommen, weil es irgendwie terminlich nicht passte. Die waren dann nicht vollständig sozusagen. Und das ist halt so als Eltern von 2 Kindern mega entspannt. Stefan, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können mit diesen Familienhotelurlauben, die ihr immer macht, wo die Kinder dann auch beschäftigt sind durch professionellen Staff. Hier war es halt, sie sind beschäftigt durch ihre Freunde. Und ja. Morgens Tür auf, Kinder raus, erstmal entspannt frühstücken. So, Kinder sind bei der Tierfütterung. Und danach irgendwie in den Gemeinschaftsraum setzen, mit den anderen Eltern quatschen, was wir heute Abend zum Abendessen kochen. Kinder sind in der Spielscheune, irgendwo, keine Ahnung, machen irgendwas. Sehr relaxed so, ja. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, ob wir heute Abend Negronis oder Boulevardiers trinken sollen. Oder ob dieser Rosé noch gut ist und wie viele Flaschen davon noch da sind. Und die Kinder waren einfach den ganzen Tag irgendwie draußen und beschäftigt. Und abends sie ins Bett legen war easy, weil die waren so durch jeden Abend. Einfach so, leg dich hin, aus, fertig, Thema erledigt. So viel einfacher als im Alltag, weil die einfach so voll waren mit Erlebnissen, dass sie easy ins Bett zu legen waren. Und es war sehr schön. Also wir hatten viel Spaß. Wir haben große Grillabende gemacht, wo wir wirklich eine draußen Tafel für alle 23 Leute aufgebaut haben und dann jede Familie hat irgendwelche Salate und irgendwelches Zeug beigesteuert und dann hatten wir eine riesige Tafel da und ja, dann haben wir Lagerfeuer gemacht, wo die Kids Marshmallows machen konnten und einen Abend waren wir essen, dass die Leute in dem Restaurant, wir hatten das reserviert so, dass wir in einem separaten Raum sein können, aber irgendwie haben die Leute von dem Restaurant scheinbar nicht geschaltet, als sie eine Reservierung bekommen haben von 12 Kindern und 11 Erwachsenen. Und mit der expliziten Frage, ob wir wieder diesen Raum haben können, wo, also die Teile der Gruppe haben da letztes Jahr schon diesen selben Urlaub gemacht. Wir waren jetzt zum ersten Mal dabei. Aber die Reservierung gemacht hat, hat quasi gesagt, so wie im letzten Jahr, diesen Raum da, den hätten wir gern. Und dann haben die aber noch andere Leute da reingesetzt. Sind wir da reingeritten und haben 11 Kinder an einen Tisch gesetzt. Und wir haben zwei
die
Tische
armen gemacht. Anderen
Kindertisch,
Leute.
Erwachsenentisch. Und so. Es hat 4 Minuten gedauert, dann sind die aufgestanden und haben den Tisch gewechselt in einen anderen Raum. Das war sehr unterhaltsam. Später ist noch so eine Rentnertruppe reingekommen und hat sich an den leeren anderen Tisch, den da noch war, hingesetzt. Und die haben dann so ein bisschen skeptisch rübergeguckt und haben halt irgendwie gemerkt, so, die Kinder sind verdächtig ruhig. Aber von diesen Kindern an dem Tisch, an dem Kindertisch, wo 12 Kinder sitzen, haben 12 Kinder 12 iPads oder sowas in der Art. Und haben alle Kopfhörer auf und machen irgendwas. Und an dem anderen Tisch sitzen die Erwachsenen. Und als sie dann irgendwie dumme Fragen gestellt haben, haben wir gesagt, wir kennen die Kinder nicht, die sind alleine hier.
Richtig gut.
Das haben sie für so einen kurzen Moment geglaubt, haben wir in sehr verstörte Gesichter geguckt und dann haben sie gecheckt, dass wir sie verarschen. Aber der Moment war Gold wert, das war sehr lustig.
Wir kennen die nicht, können zu uns.
So ein ganzer Tisch mit 12 Kindern. Keins von denen älter als 8 Jahre. Und ja, das war sehr lustig. Da waren auch so 3-Jährige dabei an dem Tisch.
Nö, die betreuen sich selber.
Kommt vom Campingplatz nicht mal. Von uns. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber ist ein bisschen laut hier drin, oder?
Wenn die zu ihnen, die warten schon die ganze Zeit auf sie.
Fantastisch.
Sie haben ihre Kinder vergessen.
Also diesen Urlaub, also ich verstehe deine Vorbehalte gegen diese Art von Urlaub. Und es kann natürlich total schief gehen, da bin ich bei dir. In dem Fall hat es aber wirklich fantastisch funktioniert und die Menge von Erholung, die man aus sowas ziehen kann, wenn man nur so ein verlängertes Wochenende weg ist und es aber gut funktioniert und die Kids beschäftigt sind, und die Kinder haben da mega Spaß, die werden da wahrscheinlich noch Monate dran zurückdenken, weil sie ja mit ihren besten Freunden aus der Schule im Urlaub waren. Das war ja ein bisschen wie Klassenfahrt für die. Auch für die Kleinen, das ist das Lustige, dass mehrere von diesen Kids kleinere Geschwister haben und die gehen in denselben Kindergarten wie mein kleiner Sohn. Das heißt also, sowohl die Älteren sind zusammen in einer Klasse, als auch die Jüngeren sind zusammen im selben Kindergarten, teilweise nicht in derselben Gruppe, aber auch das gibt's. Dass einer von den jüngeren Brüdern von dem, der mit meiner Tochter in der Klasse ist, ist der jüngere Bruder mit meinem Sohn im Kindergarten. Hm. Und insofern hatten die alle irgendwie ihre Freunde aus ihrer Altersstufe dabei und das hat einfach perfekt funktioniert. Das war wirklich eine goldene Kombination. Ein schöner kleiner Urlaub. Und ich bin Traktor gefahren.
Ja.
Klingt gut.
Ja, haben wir gesehen. Sehr gut.
Ich konnte da einen Traktor gut. aus. Der Typ sehr hat so alte Traktoren irgendwie. Und verleiht die halt an die Gäste. Und dann haben wir halt mit 4 Papas uns zusammengetan und haben gesagt, wir hätten den Traktor gern mal für 2-3 Stunden. Und jeder Papa hat dann halt seine Kids genommen und ist da im Kreis gefahren. Und wir haben uns die 2 Stunden so aufgeteilt, weil so wahnsinnig lang trägt das ja jetzt auch nicht. Irgendwann sagen die Kids dann, okay, es macht Krach und es fährt im Kreis. So Spannung hat sich erledigt, kannst mich wieder runterlassen. Aber so 20 Minuten mal mit denen irgendwie so rumfahren, das fanden sie dann schon lustig. Und dann haben wir dann weitergegeben. Und das Kind im Manne hat da bei mir, also ich habe auch Spaß gehabt, Druck gefahren.
Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Nein,
also du,
wir waren so
dick motorisierte Maschine und rumfahren, nie ja. im Leben.
Das ist lustig.
Da macht er immer groß Werbung fürs Elektroauto, aber dann bop.
Bin nur 20 Minuten
gefahren. Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe da auch Kindheitserinnerungen. Da waren wir auf dem Bauernhof und wir sind dann immer morgens mit zum Grasmähen gefahren. Mhm. Mit dem Bauernsohn, mit dem Halberwachsenen. Und da saßen wir dann hinten auf dem, so wie deine Kinder so, rechts und links auf den Radkappen. Wir nennen uns nicht Radkappen, Raddings, genau. Kotflügeln.
Ja. Kotflügel, genau, ja.
Und dann dieser Geruch von dem frisch gemähten Gras und so und dass man so Schepp da drauf hängt, weil man mäht ja nicht irgendwelche geraden Wiesen, sondern irgendwelche Bergwiesen und so. Sehr schön, sehr schöne Kindheitserinnerung. Also Traktorfahren ist für Kinder einprägend. Das merkt man sich sein Leben lang.
Wir waren letztes Jahr auf dem Landmaschinenfest hier im Ort. Und natürlich hat einer von den Papas.
Ja, ihr seid ja auch auf dem Land.
Wir sind ja auch auf dem Land. Natürlich hat auch einer von den Papas aus der Kita so einen alten Traktor. Da habe ich gesagt, Frau, was, habt ihr auch einen Traktor? Habt ihr eine Landwirtschaft? Nee, der ist nur der Ansicht, er braucht ihn, um Holz zu machen. Ich glaube nicht. Ja, und dann sind unsere Kinder da, dürfen die da mitfahren, aber ich nicht. Ja.
So ja, kommt man schneller selber Traktor fahren dürfen. Das ist sehr, ja, das ist spannend, sehr spannend.
Ja.
So, mehr so. Landthemen.
Mehr Landthemen. Christoph, bei dir sind neue Tiere eingezogen. Jetzt wollte ich Landtiere sagen.
Ja, aber wir haben zwei Küken seit letztem Wochenende.
Also ein Huhn ist gestorben, aber du hast neue Küken.
Zwei Hühner gestorben. Ein paar Wochen drauf ist noch eins gestorben.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Und das, ja.
Welches ist das andere?
Und das war das von meiner Tochter. Also eins der Seidenhühner.
Seidenhühner, okay.
Genau, die jetzt 3,5 Jahre alt waren. Und ist ja komisch irgendwie. Aber wirkte nicht so, dass es im Zusammenhang mit dem anderen Tod war. Also, keine Ahnung, war wohl Zufall, dass die jetzt beide gestorben sind. Und die anderen
sind auch sehr gesund. Ach so, das ist nicht mehr geworden. Ich dachte schon, dass es jetzt mehr geworden wären.
Aber nee, wir sind jetzt wieder bei 5.
Okay.
Und ich habe vor dann nächstes Jahr, weil ich hatte ja eigentlich vor, auf 6 aufzustocken, aber das spare ich mir für nächstes Jahr, dann habe ich nämlich nächstes Jahr wieder ein Küken. Und wir haben jetzt zwei Küken, und zwar eine neue Rasse, und zwar Zwergviandotten oder Viandots, ich weiß nicht, ob man das Englisch oder Deutsch aus, ich sag Viandotten, ist ja eh ein indianischer Name oder ein amerikanisch-Ureinwohner-Name. Und das sind so Hühner, die sind bekannt dafür, erstens mal, dass es sie in unheimlich vielen Farbschlägen gibt, also in sehr verschiedenen Federfärbungen. Es gibt ja so Rassen, die nur so ein oder zwei Färbungen haben und welche, die sehr viele haben. Und die haben eben sehr viele. Und da haben wir eins, was so, ich glaube, man sagt Rebhuhnfarben, aber es ist eigentlich ziemlich orange, also so ziemlich braun-orange. Kolumbien, das heißt, der Hals und der Schwanz sind eine andere Farbe. Und, also schwarz. Und dann haben wir ein schwarzes, was so ein Kolumbien-weißen Hals hat, also so gräulichen Hals hat. Und da ist meine Hoffnung, dass das nicht nur schwarz sein wird, sondern so schwarz mit so einem Grünstich, weil so sind die erwachsenen Viecher davon. Ja. Und das sind unsere neuen Küken. Und die sind wirklich sehr klein und sehr niedlich und sehr zutraulich. Also sie laufen mir schon hinterher.
Cool.
Und
du bist ihre Mama.
Aber wahrscheinlich, ja. Aber sie sind wirklich winzig. Also ich habe gestern oder vorgestern habe ich ein Bild gemacht, wo sie sitzen auch schon auf der Stange. Also von alleine gehen sie schon zu den anderen auf die Stange, wo sie halt neben so einem Seidenhuhn sitzen. Und das Seidenhuhn, ihr kennt ja das Seidenhuhn, die wirken ja normalerweise winzig bei mir. Und jetzt wirkt halt das Seidenhuhn riesig gegen diese kleinen Küken. Ist wirklich putzig. Ja.
Ja, und wie heißen sie? Sie haben doch bestimmt wieder Star Trek-Namen.
Natürlich haben sie Star Trek-Namen. Und zwar haben wir haben ein bisschen überlegt, ob wir sie ihnen Trill-Namen geben oder Bajoranische. Und meine Tochter, die ja auch einen Huhn verloren hat, die deswegen auch mitentscheiden darf, hat entschieden, dass wir ihnen Bajoranische Namen geben.
Hat denn jetzt auch eine Ahnung, was Bajoraner sind?
Oh, ich habe gerade Bilder von dir gezeigt.
Gesehen, wo das Kleine neben dem Seidenhuhn ist. Das süß. Ist
krass, oder?
So ein Seidenhuhn schon, dieser riesige Gefühl, Hintern. Daneben sitzt eine Amsel oder so.
Ja, genau. Ja, sie sind auch etwa so groß. Amsel kommt ziemlich gut hin, ja. Aber wir sind sehr aufgeweckt. Ja, ich habe meiner Tochter Bilder gezeigt. Süß, gell? Von Major Kira Nerys und von Lita, also die spätere Frau von Rom, dem späteren großen Nagus. Ich
habe zwei Hotties ausgesucht.
Natürlich. Und den haben wir eben auch die passend, also Major Kira ist das schwarze Huhn und Lita, die ja meistens so ein bisschen rötliche Haare hat, der haben wir das rötliche Huhn zugeordnet. Aha. Und ja, so heißen sie jetzt Kira Nerys und Lita. Sehr und gut. Wir hoffen, dass sie diesmal älter werden.
Das wäre schön.
Nicht, dass sie immer noch die Star Trek-Frauen ausgehen, das wäre ja, also das
Muss noch eine Weile halten, diese Hühner.
Da sind, glaube ich, noch einige da. Also kriegen wir schon hin. Ja, das nächste ist, was ich geplant habe, ist eben wieder ein klingonisches Huhn. Und Klingonien gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Also da haben wir ja schon drei verbraucht. Gibt noch ein paar, Grilka zum Beispiel oder auch die Frau von Worf, deren Name mir jetzt entfallen ist. Aber das ist tatsächlich überschaubar und bei Brahma-Hühnern werde ich schon bleiben. Also, weil das finde ich tolle Hühner. Ja. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich mir wieder ein neues Brahma-Huhn. Das wird dann einen klingonischen Namen wieder haben. Wie heißt denn die Frau von Worf? Ich komme nicht drauf. Also nicht die Frau. Die Frau heißt natürlich Jadzia Dax, aber die, mit der er seinen Sohn hat, Alexander.
Den Alex hat, ja. Komme ich auch gerade nicht drauf.
Naja.
Der Sohn heißt Alexander, aber die Frau heißt, weiß ich auch
nicht. Ja, genau. Ja. Ja, gut, taucht ja auch, glaube ich, nur in drei Folgen auf oder so. Eher unwichtig.
Ja, findest also, du dann schon raus,
wenn ich natürlich schon.
Denn, hoffen wir mal, dass das jetzt nicht so schnell notwendig wird.
Genau, Kelleir heißt sie. Kelleir. Habe ich mal gegoogelt.
Hast du mal schnell gegoogelt.
So.
Ja. Ja, nee, aber macht wieder viel Spaß. Also so Küken ist halt auch immer wieder eine neue Sache. Ja,
jetzt, weil, wo ich nochmal sehe, wie klein die sind, die anderen Fotos, die du uns geschickt hast, da sah man, das ist auf dem ersten Foto nur die beiden Hühner selber, keinen Größenvergleich, so in der Ecke sitzen, dann hast du, glaube ich, jetzt auf BeReal waren sie mal zu sehen. Da hatte ich das aber nicht so richtig wahrgenommen, aber das ist ja fürchterlich süß, wenn die so winzig sind.
Ja, die sind super winzig. Ja. Und die werden auch nur so groß wie das Seidenhuhn etwa. Also so vielleicht eine Idee größer, aber also in der Größe, also so ein gutes Pfund, so vom Gewicht. Und die Brahma-Hühner sind ja über 4 Kilo, also das ist schon eine ganz andere Kategorie.
Krass. Hat er euch das Foto geschickt von dem Bauernhof, wo ich gerade eben erzählt habe? Da hatten sie ja auch Hühner, auch Seidenhühner zum Teil, und lustige mit so schwarzem Körper und dann aber oben dieser Puschel am Kopf in weiß. Sieht sehr unterhaltsam aus. Die sehen sehr aristokratisch, ein bisschen so, als ob sie sich für was Besseres halten aus, wenn sie so rumlaufen mit ihrem weißen Puschelkopf. Dann auch welche in braun mit so ein bisschen schillernd, also ganz, ganz hübsche Seidenhühner zum Teil. Und ja, die hatten ganz bekloppte Namen, so da ich hatte euch das Foto geschickt, die so Wortspiele, das eine hieß Brütne Spears und oder Egg Sheeran oder Lady Gaga. Oh, die haben da so bekloppte Namen.
Die siehst du gerade eine Kapitelmarke schon vor?
Ja, so ein bisschen. Aber vor dem Dad-Joke der Woche kommt noch was anderes.
Genau. Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Was habt ihr denn in der vergangenen Woche trainiert?
Ich habe das gleiche trainiert wie der Bob letzte Woche.
Ah. Nichts.
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 Ah, okay. Ja. Ich habe wirklich nichts trainiert, aber ich habe wahnsinnige Schmerzen im Oberarm. Im rechten. Ich hab nicht wahnsinnig viel gewichst. Also, keine Ahnung.
Danke.
Nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ist geil. Gottes. Nee, ich habe noch nie
einen Tennisarm gehabt. Nicht mehr als sonst eigentlich.
Ich weiß nicht, hat einer von euch schon, nee, ihr habt ja kein Tennis gespielt, oder? Wisst ihr, wie ein Tennisarm sich anfühlt? Wie fühlt sich ein Tennisarm an? Ich weiß es nicht. Ist es sowas wie eine Sehnscheidenentzündung?
Ja, ist genau das Gleiche.
Also ich habe Schmerzen im Oberarm und zwar jetzt wirklich schon lange. Ich habe am Wochenende so Bambus geschnitten, so.
Aber Sehnscheidenentzündung ist doch Unterarm, das ist doch die Sehne vom Ellbogen zum Handgelenk,
aber ich
hab's oder?
Im Oberarm. Vielleicht habe ich auch einfach Muskelkater, ich weiß, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, also gut, ich habe halt gebohrt die letzten Tage, so mit der Hand und so, aber also ich, so ganz verstehe ich es nicht, warum ich so, also richtig krasse Schmerzen im Oberarm. Keine Ahnung, also es fühlt sich an, als hätte ich trainiert, aber ich habe gar nicht trainiert. Ich habe einfach einen Tennisarm, ja. oder zu viel gewichst. Ich weiß
nicht. Ach bitte.
Schluss jetzt damit.
Was habt ihr gemacht?
Neues Fahrrad nicht gekauft.
Ich habe mir kein neues Fahrrad gekauft. Ich habe nur ein bisschen recherchiert nach Fahrrädern.
Be Real gleich Riesenkommentar-Thread. Ja, also, ja, wenn du auch so ein Monster-Triathlon-Maschinen-Foto da auf deinem Bildschirm postest, das löst Diskussionen aus.
Ja, ja. So ein schon sehr schönes Fahrrad. Aber nein, mit dem bin ich noch nicht unterwegs und mit dem werde ich jetzt auch den nächsten Wettkampf, für den wir ja trainieren, nicht antreten. Ich war jetzt,
weil die Lieferzeit so lang ist.
Ja, und weil ich mir auch noch nicht sicher bin, ob ich mir das wirklich kaufen will.
Was kostet das?
4.000 Euro. 3.999.
Ja, kaufen sich andere ein entspanntes Stadtrad für.
Was? Wer macht denn so?
Ja, und dann überlege ich halt, ob ich nicht 1.000 Euro mehr ausgeben will, weil ich dann die hohen Felgen haben kann.
Was heißt denn hohe Felgen?
Dass die, sonst sind die Felgen ja nur so, weiß nicht, 1-2 Zentimeter hoch. Und es gibt ja gerade bei den Triathlon-Bikes, dass die Felgen höher sind. Also, weiß nicht, 10 Zentimeter oder so. Mhm. Und da machen
ist die das wirklich so, dass das was, oder Leute, ist das nur für die Optik?
Ne, ist Aero, ne?
Aero, ja.
Aber
ja, ich würde es mir wegen der Optik kaufen, weil an Aero kann ich an ganz anderen Stellschrauben noch viel mehr erreichen.
Was soll das heißen? Du bist doch perfekt aerodynamisch geformt.
Nee, aber nur fürs Wasser.
Wie ein Seehund.
Ja, nee, wenn so eine. Ja.
Wenn das Wasser um dich rumfließt, fließt die Luft auch um dich rum. Also jetzt mal ernsthaft.
Das sind andere Anströmgeschwindigkeiten und andere Winkel. Ja, aber mal ernsthaft, ich habe gelesen, dass die Leute diese teuren Felgen dann nur für die Wettkämpfe benutzen und dann werden die runtergeschraubt, weil die nicht so lange halten oder so. Und dann kauft man sich so einen günstigeren Felgensatz, mit dem man irgendwie Training fährt und dann fährt man irgendwie zweimal den krassen Felgensatz, um sich dran zu gewöhnen und dann fährt man den beim Wettkampf und dann schraubt man den wieder runter. Ist das so? Oder?
Also habe ich da beim alten Rad auch so gemacht, ja. Da hatte ich so Aeros-Felgen, wo die Speichen nicht rund sind, sondern so
so Messer
platt, genau, so messermäßig. Keine Ahnung.
Sind die also wirklich so empfindlich, dass man die dann, dass man Angst hat, dass die kaputt gehen, oder warum macht man die runter?
Die sind wahrscheinlich dann doch, also wenn die im Paket 1.000 Euro mehr kosten, da werden die schon irgendwie, weiß nicht, 1.500 Euro oder so neu kosten, fürchte ich.
Aber mir sind in meinem ganzen Leben, ist mir noch nie ernsthaft eine Felge kaputt gegangen, außer ich habe irgendwas richtig Blödes so als Jugendlicher gemacht, wo ich irgendwie Bordsteinkanten hochgedübelt bin und dann waren sie halt krumm.
Mir ist auch nur einmal passiert und das war auch im Wettkampf und es war halt irgendwie so ein, nee, das waren noch die günstigen.
Okay.
Also, ja.
Ja, also das, was ich gelesen habe, klang halt so wie die teuren Felgen, die haben quasi nur 2000 Kilometer, dann sind sie hin oder so. Eher so ungefähr, nee, als las ich so richtig so fürchterlich so. Das hätte mich nämlich auch gewundert, dass sie so empfindlich sind.
Okay. Ja, es gibt ja auch dann welche, die dann ihr Aerobike auch nur in ganz besonderen Situationen fahren oder so. Und nee, also ich würde das schon, also wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe, dann will ich das auch als Trainingsrad benutzen, weil zum Bäcker fahre ich nicht, das ist zu nah. Ich habe ja total Bock aufs Rad. Also mit dem zu fahren. Aber ja, also dieses Jahr nicht mehr. Vielleicht nächstes Jahr mal gucken. Ja. Aber ich war immerhin mal trainieren. Und
sehr gut.
Und zwar, ich war sogar auf dem Rad, irgendwie aber nur 10 Kilometer, weil es dann, ich bin hier bei uns losgefahren, ein bisschen, und dann an einer Stelle irgendwie eine Kurve gefahren, ich habe so schräg hinter mich geguckt und da war halt einfach eine schwarze Wand, von wo der Regen kam. Das war irgendwie jetzt am Sonntag, wo so richtig schlechte Wetter hier reinkam, und dann so, okay, ich drehe um, und dann waren es am Schluss irgendwie 10 Kilometer, die ich auch viel zu schnell gefahren bin, weil ich dann hinten raus ein bisschen Angst habe, dass vielleicht doch jetzt gleich das Gewitter um die Ecke kommt. Und am Freitag bin ich nochmal 8 Kilometer oder knapp 8 Kilometer in meinem super, super langsamen Tempo gelaufen.
Oh, immerhin.
Aber
was?
Ja, gelaufen.
8 Kilometer.
Das ist die perfekte Überleitung.
7,8.
Das ist die perfekte Überleitung zu meinem Training heute. Ich bin heute hier vor der Sendung laufen gewesen.
Wow.
So gegen zwischen 6 und 7 ungefähr.
Auch so weit oder was?
Knappe 6 Kilometer bin ich gelaufen.
Ihr seid ja krass. Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr 6 Kilometer gelaufen.
Du bist letztes Jahr 5 gelaufen. Also das ist ja.
Ja, aber nur 5. Ja. Nicht 6.
Ich wäre vielleicht sogar noch weitergelaufen, wenn das Wetter nicht so gewesen wäre, wie es war. Denn ich bin auch losgelaufen in einem ganz leichten Niesel. Also du gehst so raus und spürst so alle 30 Sekunden zwei Tröpfchen
oder so. Laufwetter.
Genau, und da denkst du dir
so, 19 Grad, leichter Nieselregen.
Genau, perfekt. Habe ich auch genau gedacht und bin losgelaufen. Und nach ungefähr 1,5, 2 Kilometern fing es richtig an. Und dann wurde es mehr und mehr. Und ich dachte aber, nee, meine Apple Watch hat mir gesagt vor 2 Tagen, dass heute...
Es regnet gar nicht, also regnet es nicht.
Nein, warte. Meine Apple Watch hat mir gesagt, dass heute Global Running Challenge Day oder so ist.
Ja, ja.
Und wenn ich heute einen 5-Kilometer-Lauf mache, dann kriege ich die Global Running Day irgendwas Challenge Award. Und den wollte ich haben. Deshalb habe ich meinen Lauf auf heute gelegt, weil ich diese sinnlose Digital-Medaille verdienen will, die mir nichts bringt, aber das macht.
Das ist was, das funktioniert bei dir.
Das funktioniert bei mir. Die wollte ich haben. Und deshalb habe ich den Lauf nicht gestern gemacht, was ich auch schon überlegt hatte, sondern heute.
Gestern war es den ganzen Tag schönes Wetter.
So, und dann habe ich gedacht, also nee, jetzt bist du losgelaufen, jetzt läufst du auch weiter und könnte ja auch sein, dass in dem Wettkampf schlechtes Wetter ist, musst du ja auch mit klarkommen. Also bin ich an der Stelle, wo ich nach Hause hätte abbiegen können, in die andere Richtung, in den Wald weiter rein abgebogen und bin weiter da reingelaufen und dann hat das angefangen, immer schlimmer. Es hat richtig gekübelt aus Eimern.
Klingt gut.
Ich war durch bis auf die Unterhose, weißt du, so wenn du in deinen Laufschuhen so auftrittst und oben durch das Mesh von deinen Laufschuhen kommt das Wasser wieder raus, in dem Augenblick, wo du auftrittst, so. Spritzt ja. Immer so aus den Schuhen oben.
Schön, raus. Schön.
Fantastisch.
Klingt
und
super.
Irgendwann haben dann ich bin diesmal mal ohne mein Handy laufen gewesen und habe mal probiert, diese Funktion, diese Apple Watch App von Overcast auf der Uhr.
Mhm.
Habe ich extra vorher 3 Podcast-Folgen synchronisiert. Tatsächlich auch eine alte Sneakpot-Folge zum Thema Guardians of the Galaxy. Es war Folge 700, hast du nicht gesehen? Keine Ahnung.
Die eine gehört. Der legendären Trunkenheitsfolgen, sicherlich.
Mit Sicherheit. Die war auch eine von denen und vorher noch irgendwas anderes. Und dann habe ich das gehört auf meinen Kopfhörern. Hatte aber kein Handy dabei. Was im Endeffekt auch ganz gut war bei der Wassermenge. Also gut, die sind wasserdicht, aber trotzdem. Und dann sind mir die Kopfhörer im Wasser abgesoffen. Also ich habe irgendwann so viel Wasser in den Ohren gehabt.
Ach,
dass erst hat man gehört, dass diese Abdichtung sich plötzlich anders anhört. Also die Kopfhörer haben plötzlich angefangen, anders zu klingen, weil Wasser irgendwie schmatzen.
Können sie ja auch mit kaputt gehen, gell?
Ja, jetzt erzähl mir nicht sowas.
Nee, können sie nicht.
Nee, die sind bestimmt
top.
Auf gar keinen Fall, wenn Apple an der WWDC neue Apple AirPods vorstellt, gehen die jetzt kaputt, sodass ich dann neue kaufen müsste. Das darf nicht passieren.
Ja, und die gehen dir jetzt kaputt und du musst am Samstag neue kaufen. Das wäre unpraktisch.
Nee, aber was soll ich machen? Also ich meine, ich hatte eine Hose an, das ist nämlich der Grund, warum ich das Handy nicht mitgenommen habe, eine Hose, die keine Tasche hatte. Ich habe so eine
Ich habe ein T-Shirt Handy, an. Hab's Handy immer beim Laufen in der Hand.
Ja, das habe ich die letzten Male auch gemacht, weil ich dieselbe Hose damals anhatte und es nervt mich irgendwann. Und genau deshalb wollte ich das jetzt mal probieren. Es hat an sich bis zu dem Regenschauer hat es gut funktioniert. Schlussendlich habe ich die Kopfhörer dann irgendwann, als ich so viel Wasser in den Ohren hatte, dass ich das nicht mehr hören konnte. Also da war dann irgendwann wirklich ein Wassertropfen scheinbar auf der Membran oder so. Jedenfalls habe ich dann, Christoph hat irgendwas über Guardians erzählt und es war nur so hat sich das angehört.
Oh Gott.
Und dann habe ich Klinger rausgenommen und habe sie dann so in der geschlossenen Faust mit mir rumgetragen. Es war eine Wasserschlacht. Aber ich habe es geschafft, in diesem von dir empfohlenen Pulsbereich von so, ich glaube, der höchste Puls war 150 und die meiste Zeit war ich so im Bereich so 135 bis 145 oder sowas.
Zeigt die Uhr dir ja an, oder?
Genau, die hat so diese Bereiche und ich war erst in der blauen und dann ganz, ganz lange in der grünen und nur ganz kurz in der orangen.
Ja, aber in der grünen, das ist halt Zone 3, die bringt halt nichts.
Ja, okay, dann war die erste Hälfte das wirkungsvollste, da war ich in der blauen, genau.
Die ist halt so, ja, so ein bisschen anstrengend und, also, Laufen gehen ist immer besser als nicht laufen gehen.
Ja.
Also deswegen, wenn die da so ganz streng reden und oh, lauf auf keinen Fall in Zone 3, so nee, lauf besser in Zone 3 als lauf nicht. Aber wenn du Trainingseffekt haben willst, entweder ganz niedrig, also 2, das ist dieses hellblaue, glaube ich,
aha,
oder 4 und 5 und dann All Out und so,
was der Schluss Christoph gemacht, immer macht. Am Schluss habe ich so einen Schlusssprint versucht und da war ich dann auch mal in der ganz obersten.
Ja, klar, kann man ja auch mal machen, also mein Gott. Ist ja jetzt nicht so, dass wir für irgendeinen besonderen Riesenwettkampf trainieren und da die genau richtigen Trainingsformate anwenden müssen und so, deswegen ist alles.
Ja, aber es war ganz, ganz nett zu spüren, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt wo ich mir versucht habe, mich dran zu halten, ganz am Anfang hatte ich so eine lustige Fehlfunktion, ich habe wieder diesen Polargurt benutzt und ich gehe aus dem Haus raus und starte meinen Podcast und starte die Bluetooth-Verbindung zu dem Gurt und starte die
Kommt Fassung der Podcast aus dem Gurt raus?
Nee? Nee, vom Puls und ich hatte am Anfang, wie ich da aus dem Fahrstuhl raus bin, 82 Puls oder sowas. Und dann ging das hoch, als ich dann so angefangen habe, die ersten Schritte zu machen, irgendwie auf 90 oder so. Und dann die nächste Anzeige, als ich die Podcast-App gestartet habe und wieder auf die andere Anzeige vom Workout zurück bin, 165. Und ich war noch nicht am Joggen, ich war nur am Gehen. Und dann denke ich mir so, nein, so 165, das würde ich merken, wenn ich jetzt 165 Puls hätte. Nächste Anzeige, 180. Und dann so, was ist das für eine weirde Fehlfunktion? Sitzt der Gurt nicht richtig? Rückst du mal den Gurt zurecht? Nächste Anzeige, 99. So, okay, gut. Bisschen angefangen zu joggen. 175. Was? Völlig wahllos. Und dann irgendwann, als ich das nächste Mal den Gurt zurechtrücken wollte, ich weiß auch nicht, wo man diesen Gurt am besten genau trägt. Trägt man ihn knapp unter den Rippen oder auf den Rippen? Wo machst du den Gurt hin?
Hä? Nee, unter der Brust
direkt. Unter der Brust, ja.
Ja, also das ist aber noch Rippen. Auf den Rippen drauf.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Aber ich habe auch schon Fotos gesehen, da tragen Leute den so quasi an der Unterkante des letzten Bauch. Rippenbogens. So am Bauch.
Nee, genau. Direkt unter der Brust.
Also ja, wenn dir das Herz in die Hose gerutscht ist, kannst du ihn da tragen, aber sonst.
Ja, ich habe ihn jetzt dann auch da hingeschoben, aber der
Effekt, du musst ihn halt nass machen vorher, das ist wichtig.
Also richtig. Hat ja geregnet, das wurde von allein.
Ja, genau, aber sonst vorm Training einmal unter Wasser anhalten.
Ja, ich weiß. Nee, ich glaube, das größere Problem war, dass ich meinen Wohnungsschlüssel an einem Bändel um den Hals getragen habe. Und was mir wohl entgangen war, ist, dass ich den irgendwie unter den Gurt gesteckt habe und genau die metallerne Schnalle der metallerne Schlüssel
quasi halt irgendwas
unterm Gurt da so in der Mitte drin war. Und es hat halt irgendwie völlig die Sensor-Readings kaputt gemacht und ich hatte halt irgendwie so absurde Pulszahlen und war zu dem Zeitpunkt aber halt noch am Gehen und dachte so, also ich bin ja Hypochonder, ne? Wenn du mir sowas sagst, dass mein Puls gerade bei 183 ist, obwohl ich stehe, dann glaube ich sofort an meinen bevorstehenden Herztod. Also,
leg dich direkt hin.
Wusste ich einfach so, nein, also da musst du jetzt auch nicht hypochondrieren, da hier stimmt was nicht. Aber es hat doch eine Minute gedauert, bis ich das mit dem Schlüssel rausbekommen habe. Zum Glück hatte das Bändel so ein Ding drin, wo man es so kürzen kann, so ein Ring quasi, wo man es so zusammenschieben kann. Da konnte ich den Schlüssel so hochziehen, dass er quasi weiter oben an der Brust baumelt und nicht mit dem Gurt interferiert und dann hat das auch alles funktioniert danach.
Ja, das ist gut.
Aber es gibt jetzt bestimmt in Strava lustige Artefakte, wie mein Puls da am Anfang völlig eskaliert.
Ja, ich fummel den Schlüssel immer bei mir in den Schuh, also in den Schuhbändel rein. Bändel und dann binde ich den fest und stecke den mir in den Schuh. Also in die,
immer so ein,
nicht,
so ein,
in die Bindung, Schnürung.
Ich immer so ein Lanyard, so ein Bändel mit Karabiner an meinem Schlüsselbund.
Ja, dann geht's.
Und was ich jetzt eigentlich nur gemacht habe, ist, ich habe quasi den Rest vom Schlüsselbund daheim gelassen und habe nur den eigentlichen Wohnungsschlüssel an diesem Lanyard mir um den Hals gehängt. Und ansonsten hatte ich nur die Kopfhörer, die Uhr und den Pulsgurt dabei, nichts anderes. Und das ist total angenehm.
Und zum Glück nur eine Hose.
Eine Hose, aber ohne Taschen halt.
Ja.
Aber das Setup, den Podcast über die Uhr abzuspielen und das Handy daheim zu lassen, ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Also das hat sich bewährt. Das war gut.
Oh, klingt gut. So, also wir waren fleißig, also zumindest in Teilen.
Christoph, nächste Woche. Christoph halt nicht. Ja, aber das ist
noch, sind noch 40 Tage oder sowas oder 39. Ja, es wird jetzt langsam ernst.
Ja, langsam wird ernst, das trägt.
Ja, genau, das mit dem Schwimmen, das müssen wir jetzt echt mal.
Ach, Papalapap. Wir machen Volkstriathlon, da muss er nicht üben. Vor allem schwimmen.
Ja, aber das. Ja. Okay. vom einen Dad-Joke der Woche zum nächsten Dad-Joke der Woche. Bob, ja. Hast du uns welche mitgebracht?
Natürlich.
Ich hoffe.
Als erstes möchte ich von euch wissen, welche Sprache man in der Sauna spricht. Ne? Keine Idee?
Neuerdings Schwedisch wahrscheinlich, aber nee, ich weiß es nicht.
Ey, da spricht man Schwitzerdeutsch.
Ach, natürlich.
Oh Gott, natürlich. Ja. Wenn, also auch eine Frage, die ich mir immer stelle, ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen?
Oh Gott. Hässlich. Das kommt noch ein guter? Ich hoffe, es kommt noch ein guter.
Man kann ja, okay, na gut. Also wenn einer der so im Dreieck läuft, was hat der? Wenn jemand so im Dreieck springt?
Keine Ahnung.
Der hatte Kreislaufprobleme.
Oh Gott. Okay, der ist ein bisschen besser. Okay, den schreibe ich mal auf und erzähle ich meinen Kindern.
So.
Mist, das war Kinder, das. Hat mir vorhin auch einen erzählt, aber ich kriege nicht mehr zusammen. Ah, Mist.
Tja. Schwitzerdeutsch.
Schwitzerdeutsch, das.
Oh, der ist furchtbar.
Kannst du deinen Schwein erzählen?
Der ist wirklich furchtbar. Ja, genau.
Ja, ja. So. Bleibt noch ein abschließendes Thema übrig für uns hier in dieser gemütlichen Runde. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Und es tut mir wirklich schwer. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgesucht. Beide 2 Stunden 5. Beide 5,7 auf dem IMDb. Beide jeweils einem von unseren Hörern mit 3,5 Sternen und einem Herz, glaube ich sogar, auf der...
Wow.
Auf der Letterboxerin?
In Letterboxd. Was machen wir denn jetzt?
Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Schreck gekriegt. Du hast ja vorher gesagt, du hast einen mit 5,5. Wo ich mir dachte so, wow, 5,5 Stunden, das ist hart.
Nein,
du meintest irgendwie IMDb-Bewertung.
Ja.
Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt es drauf an, wer die vielen Punkte gegeben hat.
Ja, aber die möchten wir doch nicht gegeneinander ausspielen, das möchte ich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Dann wählst du jetzt einfach einen aus, wirf eine Münze oder so.
Ja, nee, wir nehmen den, den ich schon ganz lange auf der Liste habe, von John Woo, The Killer. Der hat nämlich ein Remake gemacht von dem. Und da habe ich schon vor...
Wo ist der?
Bitte?
Wo ist der Film?
Netflix. Nee, Amazon. Netflix. Amazon.
Natürlich wieder Amazon. Immer. Und wie heißt der Film?
The Killer? The Killer, genau. Der hat den schon mal gemacht, 1989. Und jetzt hat er eine Neuinterpretation gemacht.
Hey, er hat seinen eigenen Film geremaked.
Was?
Steht das der von David Fincher? Da habe ich den falschen Killer. Ah, der ist auch von 2023.
Den haben wir schon geguckt, glaube ich.
Ah, hier, ja, 2024 Killer. Ja. Ach, verstehe. Ja. John Woo, ja, okay.
Ich habe den Trailer geschaut, das fand ich schon ziemlich cool. Nee, John Woo, ja. Und Oma C. und Sam Worthington.
Oma C., cool. Mhm.
Ja.
Ah, jetzt sehe ich die 3,5 Sterne Bewertung. Okay, ja, dann schauen wir das. Das ist doch...
Ich bin gespannt. Nee, klingt ganz gut.
Irgendwas mit Contract-Killern, Queen of the Dead, vermutlich Particular Set of Skills, nehme ich an. Alles kann schief gehen.
Ja, genau.
Some alliances form, others will crumble.
Ja, und in dem Trailer ist eine geile Surf-Szene drin, also das könnte schon was für uns sein.
Okay.
Vielleicht ist es dann irgendwie nur die ersten 10 Minuten, aber surfen.
Ja.
Der Typ sieht aus wie Patrick Swayze in Point Break.
Wer ist denn die Frau? Die kenne ich doch auch irgendwoher.
Natalie Emmanuel.
Kommt mir bekannt vor. Naja. Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Klingt ganz gut eigentlich.
5,7. Und den habe ich schon lange. Klingt nicht so.
Das ist das Erstaunliche. Es klingt nicht so gut, aber... Ach, oh Massi. Ist das auf Französisch oder auf... Auf Englisch. Nee, es spielen ja auch Amerikaner
John
mit.
John Woo klingt jetzt nicht so französisch.
John Woo, ja, genau.
Sam Worthington?
Englisch.
Ja, nee. Okay.
Genau, und auf.
Oma sie auf Englisch dann. Das ist ja lustig.
Ja. Aber vielleicht spielt er einen Franzosen oder so. Oder er wird ganz schlecht gedubbt. Da besteht natürlich auch immer noch die Gefahr.
Vielleicht kann er auch ein fantastisch
Englisch. Ach, aus Game of Thrones kenne ich die. I see. Das ist die so tragisch umgebracht wird. Ja, gut, das gilt für viele bei Game of Thrones.
Spoiler.
Da. Naja, bei Game of Thrones, ich bitte dich. Wer überlebt denn da?
Keine Ahnung, habe ich nie gesehen.
Könnte ich jetzt nicht sagen. Jon Snow vielleicht? Ich glaube, Jon Snow überlebt. Aber ich glaube, so ziemlich der Einzige, oder?
Ich weiß es nicht.
Also, außerdem kennt man sie alle. Auch aus dem Fast and Furious Franchise, weil...
Na, ich nicht.
Da ist sie mindestens in 3 Filmen drin, so auf die Schnelle gesehen. Und in Maze Runner. Aber keine Ahnung, was das für Rollen sind. Oder? Ich das jetzt hier?
Nee, du hast recht, ja. Ja. Nee, Miss Sandra oder so. Ich heiße die, glaube ich. Ist die auf den Zinnen. Nun gut. Ja, schon.
Okay.
Dann nächste Woche nehmen wir Mittwoch auf, weil ich bis Mittwoch im Urlaub bin.
Das heißt, du kommst aus dem Urlaub zurück, direkt ans Mikro?
Direkt.
Das ist ein Satz. Genau.
Sehr schön. Boah, natürlich.
Soll das sein?
Wir versuchen auch gemeinsam vielleicht sogar die gleichen Love, Death and Robots.
400 Boys. 400 Boys.
Ja, und dann noch zweiten, eine. 400
Boys und die eine, die du geguckt hast, da musst du uns nochmal sagen, Seke. Wie die hieß.
Ja, Seke irgendwas. Ja, genau. Und Religion.
Ja, Seke genau.
Und
Religion.
Habt ihr gesehen, es gibt eine neue Staffel von FUBA?
Echt?
Nächste Woche?
Ich habe die erste schon nicht durchgehalten.
Oh, die gucke ich. Das fand ich lustig.
Ja?
Also nicht mega gut, aber unterhaltsam genug, um nochmal reinzuschauen.
Ich glaube, ich habe 2 Folgen gesehen, dann war es mir zu blöd.
Echt? Okay.
Ja.
Arnold Schwarzenegger und Fortune Feimster, oder wie heißt sie? Die Schauspielerin, die das eigentlich Comedian.
Soll mal lieber Präsident werden, das ist mehr geholfen.
Ja.
Das wird er nicht. Vielleicht kann in er Österreich. Nicht.
Was heißt, kann er nicht? Also in heutigen Zeiten, Bob.
Naja, gut, aber.
Was kann schon nicht, gell? Also, welcher Teil der Verfassung gilt denn noch und welcher nicht? Also.
Ja, aber ändern tun sie Ständen nicht wirklich. Also, wann haben sie das letzte Mal irgendwie eine richtige Verfassungsänderung durchgebracht?
Nö, sie ignorieren nicht. Halt einfach die Verfassung.
Ja, das.
Und das natürlich durch die an der Macht sind und nicht die, die an die Macht wollen, hast schon recht.
Ja. Nun ja. Gut.
Naja.
Kommentare dürft ihr gerne schreiben auf sneakpod.de. Außerdem sind wir jetzt natürlich sehr gespannt auf die Besprechung von Andor bei den KulturpessimistInnen. Ist die eigentlich schon raus? Nee. Die steht noch aus, ne? Das haben wir vorgelegt. Jetzt klauen die uns alle unsere Besprechungsideen. Nein.
Ich glaube, die sind schon fertig, oder?
So, keine Ahnung.
Ah, das ist so schlimm, wenn ich dann die höre und denke mir so, ja, so klug kann man es auch besprechen. Gut. Schauen wir mal.
Genau. Dafür haben wir vielleicht die größere Einordnung ins Star Wars Kanon gemacht. Weiß ich nicht, ob sie sich so viel Zeit dafür nehmen werden. Das sehen wir dann alles. Und die Kommentare dazu könnt ihr auch auf sneakpod.de abgeben. Ansonsten natürlich nächste Woche wieder reinschalten, wenn wir The Killer besprechen und irgendeine arbiträre Anzahl und Auswahl von Love, Death und Robots, die
ich weiß nicht, was arbiträr heißt.
So, willkürlich.
okay, sehr gut.
Genau. Das war die 878. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
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 Jetzt hast du mich hier noch in Ringler gebracht. Heißt arbiträr wirklich willkürlich? Ich glaube.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was das heißt. Arbiträr ist jetzt geil, wenn es wirklich was völlig anderes hieße.
Penis. Was?
Dem beliebig. Beliebig willkürlich. Beliebig.
Doch, du hast recht. Ja, siehst du, habe ich das doch korrekt verwendet.
Penis.
Das ist in die Outtakes.
Auf den Penis bezogen. Ach, schön.
Den Penis betreffend.
Ah, ja. Oh, Mann. Gut, jetzt halte ich mal das Band an.